Hallihallo, herzlich willkommen zur, und guten Appetit natürlich, zur, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge.
34. Folge, die Folge nach der Sommerpause.
Zur 34. Nerdic Talking Folge. Titel, Too Long.
Das wissen wir jetzt schon.
Nein.
Wer ist alles am Start?
Ja, ich begrüße den Bastian.
Guten Tag.
Mario.
Hallo.
Den Michael, fernmündlich vielleicht.
Hi.
Und der Thorsten ist natürlich auch da, unser Host heute. Mal wieder. Ja, ich wollte direkt anfangen mit einer Schweigeminute für Not Safe for Work oder dem Podcast NSFW, der jetzt eingestellt wird. Und da würde ich sagen, machen wir direkt mal eine Schweigeminute.
Was im Podcast sehr interessant ist wahrscheinlich.
Ja, zum Glück haben wir ja Smart Speed am Start von Overcast. Wer das vielleicht kennt, den neuen Podcast-Client, der verkürzt die Pausen automatisch. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir jetzt eine Minute lang geschwiegen. Und es ist ja hier auch so ein bisschen so ein Mitmach-Podcast. Deswegen würde ich alle Hörer jetzt mal.
Die sollen eine Minute auf Pause machen einfach.
Bitte mal eine Minute auf Pause zu stellen, denn dann habt ihr das auch nachempfunden und seid solidarisch.
Hat denn einer von euch die letzten...
Kann mir noch jemand sagen, was Not Safe for Work ist?
Da musst du aber einiges nachholen, wenn du die jetzt nochmal alle anhören
willst. Da hast du was zu tun. Also es ist Tim Pritloff und Holger Klein. Hier Metaebene, der auch CAE und Big Show macht und so. Und da ist es aber so, dass es nicht so technisch zugeht, sondern einfach nur Scheiße geredet wird, könnte man auf Deutsch so sagen.
Und weswegen ist es jetzt genau traurig, dass er dann
nicht mehr das ist schon qualitativ hochwertig,
ja, kann man so sagen. Aber wer die letzten Folgen auch verfolgt hat, man hat schon leichte Spannungen zwischen den beiden gespürt, fand ich so.
Okay, das muss ich jetzt zugeben, das ist jetzt bei mir ein Zeitproblem gewesen.
Also ich glaube, es war vor zwei Folgen, gehört, da wurde gefragt, ob er nicht lieber nach Hause gehen soll, dann könnten wir den Scheiß auch sein lassen oder so. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Es war ja auch nur so ein Experiment von denen irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall ließ da die Stimmung zum Ende so ein bisschen nach.
Okay.
Aber es ist trotzdem schade, ich habe es trotzdem immer gerne. Vor allen Dingen war es halt eben auch ein Podcast in einer guten Länge für eine lange Autofahrt.
Und das war genau das Problem, was ich damit hatte. Ja. Es war halt bei nicht mehr ganz so vielen langen Autofahrten muss man schon gucken, was man alles hört. Aber den kann man ja immer mal so hören. Deswegen.
Ja.
Vielleicht hört man ja immerhin auch 90 Folgen, die man jetzt noch mal nachhören kann.
Ganz genau.
Du bist übrigens ein bisschen leise, Michael, irgendwie.
Echt, bin ich das? Ich kann mich.
Du könntest dein Mikrofon einfach ein bisschen näher
rannehmen. Wie sieht's denn jetzt aus?
Jetzt hört sich besser.
Hört ihr mich jetzt besser? Okay,
gut.
Kann es sein, dass der Tim Pritloff so ein bisschen der Dieter Bohlen des Podcastens ist?
Nein, das kannst du das aber nicht sagen.
Dass er überall mitmacht und ständig neue Sachen aus dem Boden stampft.
Ja, der macht es halt hauptberuflich, wenn man das so nennen kann, ne? Also.
Aber Dieter Bohlen habe ich jetzt auch so ein paar negative Empfindungen, wenn ich das so höre. Und das habe ich bei Tim Pritloff jetzt nicht. Ich finde schon, dass er tolle Sachen macht. Gerade für die Podcast, für die ganze Entstehung hier in Deutschland im Podcast, denke ich mal, hat er auch sehr viel dazu beigetragen, dass es so bekannt ist, wie es jetzt ist.
Also gerade Chaos Radio ist, glaube ich, das, was man hervorheben kann. Also die anderen Formate, Freakshow ist halt, oder Mobile Max ist halt schon sehr Nische, so.
Ja.
Und Chaos Radio oder jetzt Chaos Radio Express ist ja schon auch so ein bisschen
über den Tellerrand. Ich habe jetzt übrigens letztens gehört, dass das politisch korrekte Wort Unicast wäre.
Aha. Unicast für Podcast?
Ja.
Bekommt er jetzt noch einen Point?
Nee, das ist wirklich so, denn ein Arbeitskollege hat mir vor kurzem erzählt, dass er seine Bachelor- oder Masterarbeit, ich weiß es nicht mehr, eine Arbeit geschrieben hat und dort drin auch auf Podcasts verwiesen hat. Und da gab es dann eine Rüge von den Professoren, die gesagt haben, er möchte doch bitte da nicht auf Marken referenzieren, sondern er sollte das Unicast verwenden, weil das wäre der politisch korrekte Begriff für aufgenommene.
Weil die Entstehung von dem Namen Podcast halt vom iPod und vom Broadcast kommt.
Genau.
Okay, aber wenn ich jetzt
wurde
zum Beispiel
von seinen Professoren gerügt.
Ich habe jetzt hier gerade eben zufällig so einen Artikel von auf Spiegel Online aufgemacht. Da steht oben auch ganz groß Podcast drüber.
Ja, es ist ja auch ein allgemeingültiger Begriff. Also es ist
ja schon ein bisschen komisch. Ich will das jetzt auch nicht umbenennen.
Dass die, dass die Professoren da gesagt haben, nee, das möchte ihr doch bitte nicht verwenden.
Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob Podcast wirklich von iPod kommt oder ob nicht das Pod für was steht und iPod einfach nur an dieses Pod angelehnt.
Ja, ich glaube, das ist auch so. Ist so eine Theorie der Entstehung des Namens vom Podcast. Das ist was.
Wird demnächst mal meine Freunde fragen, ob sie schon unseren neuesten Unicast gehört haben.
Ja, an der Uni macht das doch Sinn, oder?
Der Unicast, genau.
Ja, haben wir denn eigentlich heute schon die Hörer begrüßt im Livestream oder an der Hörsuppe, weil die uns ja jetzt aufgenommen haben?
Nee, aber das können wir jetzt mal tun.
Ja, ne, dann machen wir herzlich hallo, willkommen an die ganz, ganz vielen.
An die Zehntausende,
ja, genau. Nicht
Millionen.
Nee, auf jeden Fall finde ich das schön. Thorsten, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hast du uns da mal, also unseren Podcast da mal angemeldet. Schon vor langer Zeit.
Genau.
Und gestern Abend wurde ich halt von der Hörsuppe angetwittert, also wir als Nerdic Talking, der nochmal die Zeiten wissen wollte, wann es denn da losgeht und so weiter. Und wir sind jetzt da auch gelistet und wurden heute auch nochmal per Twitter von der Hörsuppe angekündigt. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber und bedanke mich da natürlich auch.
War in dem Tweet denn auch die richtige URL drin?
Für den Livestream, ja. Gehen wir schon davon aus. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich die nicht gerade schon mal vorgelesen. Ne?
Ja, ich...
nerdic-talking.fm /stream.mp3.
Ja, sieht gut aus. Okay.
So.
Vielleicht verirrt sich ja mal einer noch. Lange Sommerpause gehabt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Mario, du warst im Urlaub.
Richtig. Und du hast ja schon geschrieben, ich hätte viel zu erzählen, aber ich denke mal, in dem Umfeld von unserem Podcast habe ich, glaube ich, nicht so wirklich viel zu erzählen. Ich war ja auf Rhodos, habe mich da gut erholt und das Einzige, was so podcast-relevant vielleicht ist, ist ja halt.
Gab's dieses Internet im
Ja, Hotel? Genau, das ist halt das typische, dieses Urlaubs-Internet, also Internet in der Lobby gab es quasi und das funktioniert dann zu Stoßzeiten, also abends nach dem Essen und so weiter, überhaupt nicht. Aber tagsüber und so weiter war das dann voll ausreichend, um ab und zu mal ein paar E-Mails zu lesen, um den Reader aufzuladen, um Tweets runterzuladen oder eben auch um Podcast down zu loaden. Und ich habe es zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit geschafft, dass mein Podcast, mein Instacast Client die Zahl 0 oben angezeigt hat, zweimal hintereinander und ich wirklich alles weggehört hatte und da war ich schon ganz happy.
Hast das Internet leer gehört?
Ganz genau.
Wie viele Podcasts hast du denn abonniert?
Insgesamt?
Dass die alle gehört hast?
Ja, ich habe, wie viel ich jetzt abonniert habe, heißt ja nicht unbedingt, wie viel ich jetzt gehört habe. Also ich habe jetzt nicht so viel gehört, weil ich musste da auch mich irgendwie sportlich ein bisschen und so weiter. 11 Abos habe ich.
Naja, ist ja schon eine Menge.
Und jetzt hast du gerade kurz diesen Smart Speed von Overcast ja spaßeshalber erwähnt. Nutzt du wirklich Overcast oder hast du dir mal angeschaut?
Nee, habe ich mir nicht angeschaut, weil ich glaube, dass zum Beispiel dieser Smart Speed, also das Überspringen von Lücken, das möchte ich zum Beispiel nicht haben. Denn ich denke, wenn da irgendwo mal eine Lücke ist, dann ist es manchmal vielleicht unabsichtlich, aber in den meisten Fällen gehört das doch eigentlich dazu, dass vielleicht mal irgendwo eine kleine Lücke
dramatische Pause.
Ja, genau. Also von daher will ich sowas zum Beispiel nicht haben.
Silence.
Und auch auch die anderen Dinge, also irgendwie, dass ich mir zum Beispiel jetzt in der Cloud meinen Stand synchronisiere oder so, das ist jetzt für mich nicht interessant, weil ich sowieso nur über mein iPhone Podcast höre.
Ich bin ja auf die Podcast-App von Apple beschränkt, weil ich anders das nicht im Auto hören kann. Und Bastian ist eh Fan der Podcast-App auch schon lange, ne?
Ich hab's aber schon seit bestimmt über einem Jahr nicht mehr verwendet.
Echt? Okay. Auch nicht für Final Boss TV?
Final Boss, ich gucke das immer auf YouTube.
Ah, okay.
Also ich lebe beziehungsweise nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Also ich gucke auch in letzter Zeit, habe ich Podcast CRE oder sowas, habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch vor über einem Jahr gehört und generell bestimmt monatelang keinen Podcast mehr gehört, sondern wie gesagt immer nur YouTube-Shows oder Twitch.
Also, schrecklich, schrecklich.
Als du die Podcast-App das letzte Mal aufgemacht hast, hatte sie noch ein Tonband. Wahrscheinlich. Also die hatte ja früher dieses, ja, dieses schreckliche eigene Tonband da gehabt, ja, das drin kann irgendwie. Sein. Das müsste wahrscheinlich sogar so zeitlich hinkommen.
Wie hat haben die sich ja denn so entwickelt?
Ja, die haben das Tonband rausgemacht, seitdem ist die jetzt gar nicht mal so schlecht. Also zumal okay, jetzt auch Synchronisation über iCloud funktioniert. Das heißt, du hast, da gab es so einen kleinen Fail auch bei einigen Leuten, die das nicht so richtig mitgekriegt haben, was da passiert. Mhm. Beziehungsweise Apple hat auch nicht darauf hingewiesen, dass das passiert. Du hast halt dann, weiß ich nicht, auf deinem Computer deine ganze Historie auch meinetwegen an allen Podcasts, die du irgendwann mal gehört hast. Und auf deinem mobilen Gerät hast du natürlich eingestellt, lösch die mal, nachdem ich sie gehört habe, weil macht ja keinen Sinn und hast da vielleicht auch nicht alle abonniert. Und dadurch, dass jetzt die Synchronisation eingeschaltet ist, musst du halt eben aufpassen, wer jetzt da gewonnen hat. Weil dann ist es halt teilweise passiert, dass sich Leute ihre ganze Library zu Hause gelöscht haben, mit allen Podcasts, die da so drin waren. Und unter Umständen sind da ja auch Sachen drin, die du nicht mehr downloaden kannst. Das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich.
Ach, das ist gut zu wissen. Ich hatte nämlich schon überlegt, jetzt mit iOS 8 kommt der Podcast-Client ja auch, wird er ja mit ausgerollt automatisch, den dann mal zu nutzen. Aber ich habe ja auf iTunes wirklich noch so alte Musik-Podcasts, also wo jetzt nur so Musik läuft und so weiter. Wenn ich das jetzt.
Ich glaube, jetzt mittlerweile fragt er dich und zum Beispiel, er löscht auch nicht mehr direkt, sondern er markiert die, dass er die in 24 Stunden löschen würde, dann in so einer Liste. Also, das ist so ein bisschen besser geworden jetzt.
Okay, mal also schauen.
Ja, aber das ist zum Beispiel ganz nett, weil dann hörst du halt am iPad abends irgendwie im Hotel und kannst dann am nächsten Tag am iPhone an der gleichen Stelle irgendwie weiterhören. Das ist ganz nett und auch wenn du irgendwo subscribest, dann hast du den im anderen eben auch drin. Also so
wie man das ja eigentlich gewohnt ist von anderen Podcast-Clients, wie zum Beispiel Instacast.
Ja, ja, kann der das auch mit der?
Der macht auch ein.
Ja, da musst du dir aber so
mehrere Geräte.
Ja, aber da musst du dir so einen Account bei dem einrichten für, oder?
Ja, genau. Das stimmt.
Und über den läuft es dann.
Das geht.
Okay.
Ja, die haben ja jetzt auch vor kurzem diese Instacast Cloud veröffentlicht, sag ich jetzt mal, wo du dann inzwischen auch so ein wieder Auto flattern kannst. Also, falls der ein oder andere von euch flattert und Instacast nutzt, da kann man dann die Instacast Cloud nutzen, um da dann Häkchen zu setzen. Ich möchte jetzt alle Podcasts, die ich irgendwie angespielt habe oder fertig abgespielt habe, dann automatisch einfach flattern. Das nutze ich auch.
Was du ja in deinem, du hattest nur WLAN in der Lobby, hattest du gerade gesagt, oder?
Ja, genau.
Und am Zimmer gar nicht.
Auf dem Zimmer gar nicht, richtig. Man hätte aber auch
hast also in der
WLAN Lobby kaufen können, glaube ich, für 20 Euro für eine Woche.
Okay.
Dann hätte man auch überall an allen Pools und auf dem Zimmer wohl WLAN gehabt. Also es gab da ein Netz, was die aber dann nur kostenpflichtig verteilt
für haben. Für einen Account 20 Euro.
Ganz genau, und das Problem wäre halt ein Account gewesen und jetzt für alle hätte ich es vielleicht gemacht. Oder hätte ich zum Beispiel sowas, hier so ein Gerät, womit ich das verteilen könnte, hätte ich es vielleicht auch gemacht. Aber die Frage war auch, da nehmen die das aus dem gleichen Internet wie das andere, was halt so sehr schwankend war oder nicht. Also ich habe es nicht gemacht. Und was ich halt nochmal gemacht habe, war halt bei Vodafone für 10 Euro für eine Woche 100 MB gekauft. Das musste ich halt. Das
ist schon frech, oder? Das ist
ja der Wahnsinn.
Wenn du jetzt noch sagen würdest, dass du gerne mit einem Account auf allen Geräten WLAN gehabt hättest, ist die Einleitung perfekt.
Mit allen Geräten?
Mit einem Account für alle Geräte.
Jetzt gesagt hättest du, wenn das natürlich geklappt hätte, dass du 20 Euro für dich und deine zwei Kinder und für deine Freundin.
Für alle Geräte.
Ja, genau.
Dann, okay, sicher, dann hättest du das ja sofort gemacht. Das wäre
ideal, habe ich jetzt fallen lassen.
Das wäre ideal für dich.
Ja, das wäre in Ordnung, hätte ich die
20 Euro. Das wäre natürlich toll gewesen, ne? Das ist ja was Bastian und ich uns auch oft wünschen, wenn wir so unterwegs sind, dass wir da auch mit einem Account mit mehreren Geräten
umgehen. Gut, da gibt es ja eure Hardware für.
Gibt es Hardware für,
Genau, die waren ja zum Beispiel mal letztens gepickt auf Bits und so.
Ja, wobei dieser Satoshi irgendwas, da gibt es aber auch Alternativen noch.
Genau, aber du hast mir noch, weißt du noch, vor Jahren hast du mir noch mal einen Raspberry Pi dafür gemacht.
Ja,
das aber ist
ja
alles, weil der Kabel gebunden
man kann ja war. Viel basteln, ne? Man kann ja mit dem Raspberry Pi basteln oder man kann mit dem diesem WRT54 basteln, was ich ja auch bisher immer gemacht habe. Aber dieser WRT ist halt riesengroß, hat ein großes Netzteil und ist jedes Mal so frickelig und schon mal sperre ich mich auch aus. Weil wenn du dich da verklickst, wenn du ein neues WLAN einrichtest und vergisst, da einen richtigen Haken zu machen, dann sperrst du dich selber per WLAN aus und kommst nicht mehr rein und dann ist halt doof. Ohne Kabel kann ich dann das Ding auch nicht mehr zurücksetzen und dann habe ich eine Woche im Hotel ohne WLAN im schlimmsten Fall.
Die Lösung jetzt bitte?
Und die Lösung hat sich, die hatte ich mal dem Bastian irgendwann gesagt, dass sie da das in irgendeinem anderen Podcast erwähnt hätten. Und er hat sich den dann, weißt du noch, wie der heißt?
TP-Link MR3040.
Ja, 3040.
Aber gutes Gedächtnis.
Genau, den TP-Link TLMR3040. Und zwar ist das ein ungefähr Zigarettenschachtel-großer Mini-WLAN-Router, der im Namen 3G-4G-WLAN-Router trägt. Jetzt könnte man denken, dass der auch schon irgendwie eine SIM-Karte aufnehmen könnte und direkt LTE hätte. Das hat er allerdings, das hat er nicht. Er hat stattdessen aber einen USB-Anschluss, wo man einen USB-Stick reinstecken könnte, der eben LTE oder 3G machen würde. Aber unabhängig davon hat er noch zwei andere Betriebsarten, nämlich einmal, du steckst den einfach per Kabel irgendwo rein und machst dann dein WLAN auf, was ja manchmal auch im Hotel schon reicht.
Hatte ich auch schon mal.
Oder halt eben, er kann per, wie heißt das?
Meinst du jetzt WISP?
WISP, genau, per WISP, Wireless Internet Service Provider, sich quasi ganz normal in den WLAN einbuchen und dann selber auch wieder ein eigenes WLAN aufspannen, nämlich genauso den Trick, den ich halt mit meinem WRT54 gemacht habe. Aber der große Vorteil für mich oder der große Unterschied ist, dass das Ding so groß ist wie das Netzteil von meinem alten. Und wenn du halt eh mit viel Gepäck unterwegs bist, dann nervt das schon, wenn du da so einen riesen Router immer dabei hast. Und der ist halt winzig klein und hat sich Bastian gekauft. Und
36 Euro, 37 Euro.
Genau, war jetzt auch relativ günstig und er hat sogar halt auch noch einen Akku eingebaut, der auch echt lange hält.
Das heißt, den hätte ich auch mit an den Strand nehmen
können. Genau, das heißt, den hättest du dann sogar mit an den Strand nehmen können.
Er hat halt den Vorteil, dass du, dass es wirklich wie so ein Allzweckmesser ist, weil du den, wenn du LAN hast nur im Hotel, kannst du damit einen Access Point aufspannen für deine Geräte, wenn du
Also du gibst da einmal die Zugangsdaten ein von einem Hotel und dann kriegst du das. Und wie kommst du auf die Oberfläche?
Ja, das Problem ist, bei mir muss ich das so machen, ich konnte nur mich mit meinem Notebook einwählen, danach den WISP aktivieren quasi, weil du hast da rechts so einen Schieberegler, womit du sagen kannst, ob der jetzt im Access Point Modus, im WISP Modus oder im 3G, 4G Modus sein soll. Und
also für mich wäre wichtig, ich hatte jetzt im Urlaub nur ein iPad und ein iPhone dabei.
Ja, also bei mir war es so, ich musste mich jetzt in dem Fall mit dem Notebook erst einmal einloggen und dann habe ich mit dem
Einloggen Router, in diesem WLAN.
In das WLAN. Und dann habe ich auf dem Router meine MAC-Adresse geklont vom Notebook und damit hat sich der Router immer mit der MAC-Adresse von meinem Notebook eingewählt und hat ein Netz aufgespannt für die anderen Geräte.
Das könnte ich ja theoretisch auch mit dem iPhone oder mit dem iPad machen.
Ja, aber das Problem war jetzt, normalerweise hätte es auch andersrum funktioniert, aber bei mir war es irgendwie so, dass egal welchen Modus ich aktiviert habe, ich habe es versucht ohne MAC-Adresse klonen, auch danach mit MAC-Adresse klonen und mit WLAN im Client, also dass er sich im Client-Mode einwählt, es hat jedes Mal danach mein Notebook sofort die Verbindung verloren. Also der hat Verbindung zu dem Router aufgebaut und sofort wieder verloren, jedes Mal. Und ich konnte mich erst wieder verbinden, nachdem ich ihn in einen anderen Modus geschaltet habe, wie zum Beispiel AP oder 3G, und konnte ihn dann wieder zurücksetzen. In dem Moment konnte ich mich auch wieder im WISP-Modus mit ihm verbinden. Aber sobald ich irgendwas eingestellt habe, dass er sich mit dem anderen WLAN verbinden soll, hat er sofort immer wieder die Verbindung verloren.
Also es klingt jetzt doch noch nicht
so nach 100%. Ja, also ich habe vorher ein Firmware-Update gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du es nachher nochmal probiert hast mit dem Firmware-Update, weil das war schon ein bisschen älter, was da drauf war. Und
was heißt, du hast so ein Ding auch?
Ich habe mir auch eins gekauft, genau. Also Bastian hatte mich eben gefragt, wie hieß das nochmal? Ich hatte mir einen Link rausgesucht, habe das nochmal gelesen, nochmal gehört und war dann doch so begeistert, dass ich gedacht habe, für den Preis nehme ich es auch mal mit, einfach weil es so klein ist und eben auch mit einem Akku. Komme ich gleich noch zu so einem anderen Effekt, der da ziemlich cool ist. Jedenfalls hat der Also bei mir hat das, oder der normale Workflow wäre halt so, du hast das Ding halt einmal, also wenn du es anmachst, dann hat es ein Standard-WLAN mit einer Standard-SID und einem Standard-Passwort. Das steht auf so einem kleinen Aufkleberchen auch hinter der Klappe. Mhm. Und wenn du es auf Werkseinstellung zurücksetzt, dann gilt das auch wieder. Das heißt, du kannst dich nie ganz aussperren. So, sagen wir mal jetzt, es ist ein Auslieferungszustand. Du gehst einfach mit deinem iPad, mehr hast du ja vielleicht jetzt nicht dabei im Urlaub, mit deinem iPad einfach in das WLAN davon rein. Das ist ja ganz normal. Und dann kannst du auch auf die IP-Adresse des Routers gehen per HTTP und hast dann die Oberfläche. Und dann kannst du halt eben, je nachdem, welchen Modus du vorher über diesen Schieberegler eingestellt hast, das dann konfigurieren. Und nach diesem Firmware-Update zum Beispiel war es auch wesentlich einfacher, mit einem Wizard einfach sich in ein Wisp einzuloggen. Während das vorher so ein bisschen fricklig war, dann musstest du da klicken, was einrichten und dann an anderer Stelle nochmal was einrichten. Also das ist jetzt deutlich
einfacher. Also du hast es auch schon mal ausprobiert.
Ich habe es benutzt eine Woche schon, benutzt. Genau.
Und es hat auch geklappt.
Es hat wunderbar geklappt. Also,
und es wäre geht auch ohne Notebook.
Es ging dann bei mir auch komplett ohne Notebook. Was halt eben, also es kann jetzt entweder an diesem Firmware-Update liegen oder, also kamst du denn überhaupt bis zu dem Punkt, wo du nochmal irgendwie einen Voucher eingeben konntest oder?
Nee, sobald ich das, ich habe den Wisp auch in dem Modus, dass ich nicht die MAC-Adresse klone, verwendet und es klappt auch alles super. Es war auch dieser Wizard da. Ich konnte den, sobald ich dann gesagt habe, jetzt in, beziehungsweise als ich gesagt habe, ich mache das ohne MAC-Adresse klonen, hat er danach gesagt, ich konnte jetzt hier mir aus einer Liste aussuchen, in welches WLAN ich mich einlegen, einloggen will. Der hat mir auch angezeigt, die Signalstärke von allen WLANs, ob die Security haben oder nicht. Und als ich das dann gewählt habe, irgendeins davon, hat er sich auch danach da eingewählt. Also er hatte dann die Verbindung auch mit dem WLAN. Das siehst du auch auf dem Access Point, weil dann zwei Lampen da angehen. Einmal für das interne WLAN und für das externe WLAN. Aber sobald ich mich dann mit dem Router verbunden habe, hat er sofort immer wieder, also er hat sich verbunden, stand auch verbunden und ein, zwei Sekunden später war die Verbindung wieder weg. Und dann ist er wieder verbunden, ein, zwei Sekunden später Verbindung wieder weg. Und erst, wenn ich ihn dann in einen anderen Modus geschaltet habe, dann sofort wieder kein Problem, verbunden, ich kam wieder auf die Oberfläche.
Okay, also ich warte nochmal auf die nächsten Erfahrungen, die ihr damit macht. Vielleicht könnt ihr das beim nächsten Mal nach deinem, vielleicht machst du auch mal ein Firmware-Update, Basti, und dann erzählst du mal nächstes Mal,
ob es verbessert hat. Ich habe sogar schon die Überlegung, einen zweiten davon zu kaufen und mir so einen Surfstick zu holen, mit 2 GB oder so, und das Ding bei mir ins Handschuhfach zu legen. Weil ich habe bei mir im,
Gigabyte?
Ja, so ein 2 GB Surfstick. Ich habe bei mir im Handschuhfach einen USB-Port. Und du kannst das Ding halt darüber USB mit Strom versorgen. Und dann kannst du da den 3G-Stick hinten reinstecken, dass du Netz hast. Und ich kann per USB-Port das Ding in meinem Handschuhfach verbinden. Und dann hätte ich jedes Mal, wenn ich im Stau stehe oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Auto Internet.
WLAN in the car.
Okay, weil deine ganzen Geräte, die haben kein eigenes. Dann kannst du das Notebook anmachen, oder was?
Ja, Notebook, iPad, was auch immer.
Gut, ich habe so ein Stick, also ein LTE-Stick.
Und oder UTS-Stick,
kann ich dir mal leihen, wenn du das ausprobieren willst.
Wir haben ja auch die 750 MB-Begrenzung. Mhm. Ich meine, wir haben offiziell die Freigabe, so oft aufladen zu können, wie wir wollen. Aber muss man ja jetzt nicht unbedingt machen, wenn man nur private Seiten aufruft. Deswegen. Und 2 GB kosten, glaube ich, 12 Euro im Monat oder 10, 12 Euro im Monat oder so. Der Surfstick.
Ja, da gibt es auch immer genug Angebote zwischendurch,
die ja, dir dann. Das ist halt.
Wo du zuschnappen kannst.
Und dafür dann, immer wenn du unterwegs bist, komplett WLAN im Auto. Ich meine, du musst es ja auch nur einstecken, wenn du es brauchst, aber.
Ist halt nur die Frage, wie der Empfang im Handschuhfach ist. Also, das könnte ich mir etwas schwierig vorstellen.
Da müssen wir mal testen.
Aber wenn der in einem, wenn der in der Wohnung funktioniert, warum sollte der in einem Handschuhfach dann nicht funktionieren? Weil so ein Handschuhfach ist, glaube ich, weniger Widerstand.
Nee, ist oben eine Plastikabdeckung.
Ah, okay.
Also, wie gesagt, kannst du mal ausprobieren mit meinem Stick, wenn du möchtest.
Ja, und der Vorteil für mich war halt eben noch, dadurch, dass das ja auch einen Akku hat. Zum einen hatte ich jetzt aktuell die Woche das Problem, da wo ich mein Equipment stehen hatte, hatte ich nicht wirklich WLAN-Empfang. Wenn ich es dann aber so auf die Kante von der Dusche gestellt habe, so ungefähr, dann hatte ich plötzlich entsprechend vollen Ausschlag. Das war halt dann.
Kannst du den besten Platz suchen, genau. Und das dann
weitergeht. Ist halt schon mal so, dass es irgendwie kurz vor der Tür oder irgendwie so schon deutlich besser wird. Und dadurch, dass du ja selber dein eigenes WLAN dann wieder von dem Punkt aus machst, hast du ja quasi wie so ein Repeater, Verstärker oder was auch immer nochmal von der Funktion her. Und ne, das zum einen, dass man halt eben es unabhängig von der Stromversorgung aufstellen kann. Aber einmal hatte ich auch den Fall, die Steckdose am, also die Steckdose, in die ich das reinstecken konnte, die war mit dem Hauptlichtschalter verbunden irgendwie. Das war natürlich total blöd. Das heißt, also wenn ich dann abends noch irgendwie ein bisschen nur noch das iPad im Bett nutzen wollte, musste ich halt volle Beleuchtung noch anlassen. Ansonsten, so wie ich das Licht ausgemacht habe, war halt eben auch der Router aus. Und das war halt auch sehr blöd und das umgehst du eben damit auch. Also das Ding ist schon echt ganz, ganz nett.
Wir können es ja mal in die Shownotes verlinken.
Genau, einziger fader Beigeschmack, es ist halt nur 2,4 Gigahertz. Richtig.
Toll. Aber im Hotel ist das vielleicht total egal.
Im Hotel ist es vielleicht egal. Und es gibt da ja aber auch mehrere von. Es gibt jetzt auch relativ neu ein Modell, was allerdings, ich glaube, es ist von Cisco gewesen oder von Netgear. Na, Netgear war es, glaube ich. Das kann ich auch mal verlinken. Das hat halt auch 5 Gigahertz, hat allerdings keine Akkufunktion. Also hat keinen eingebauten Akku, ansonsten ist es mehr oder weniger identisch. Und es hat nochmal so eine Ausklappantenne. Das ist auch so ein Vorteil von diesen Geräten natürlich. Das WLAN-Modul in deinem iPhone, iPad, whatever, ist jetzt auch nicht unbedingt so das allerbeste. Was gerade bei schlechten Empfang dann sich manchmal rächt. Und da ist dann halt eben, wenn du so ein Ding mit so einer Ausklappantenne hast, natürlich nochmal deutlich besserer Empfang möglich. Also von dem her da.
Und der Netgear hat so eine ausklappbare Antenne? Oder
nein, der hat das nicht, aber der ist natürlich, der hat ja sonst nicht so viel drin.
Okay.
Also, ja.
Also keiner von diesen.
Ja, doch, der Netgear hat das.
Okay. Was mir noch eingefallen ist, den könnte man dann ja wiederum über so einen mobilen Akku von Anker oder ähnlichem betreiben.
Wenn genau, das schreiben auch Leute da in den Amazon-Reviews direkt, dass sie das empfehlen würden, das nur zu machen.
Also dann ist man da ja auch wieder mit relativ mobil.
Genau, also im Endeffekt, die Dinger liegen auch preislich immer so um die zu 35 bis 40 Euro. Also das wäre der Netgear PR 2000 zum Beispiel, der das eben hat.
Was ja echt günstig ist, ne? Was dafür, was das Gerät alles bietet.
Ja, das ist halt so eine eierlegende Wollmilchsau im Prinzip, ne? Und wie Bastian ja schon sagte, halt so, du kannst dann in deinem Auto das Ding irgendwie nutzen oder zum Beispiel mit so einem Surfstick dann irgendwie machst du noch auf. Und der große Vorteil ging, es gibt ja auch so, so Dinger schon mal, die schon ein UMTS-Modul eingebaut haben. Die haben meistens aber so behinderte Beschränkungen, irgendwie nur 5 Clients oder sowas. Was technisch überhaupt nicht sinnvoll ist, aber warum auch immer sie das haben. Einfach dann, weiß nicht, damit das nicht als so mal einen Router zu Hause nutzen stimmt, kannst
das
oder
hatte
so.
Ich früher auch mal so ein Ding.
Und da ist eben in diesen Dingern auch meistens eben keine Beschränkung oder was sagen wie 25 Clients oder wie viel auch immer. Also kannst du dann doch recht, recht flexibel das Ganze nutzen. Aber was ich dir gerade geschrieben hatte, Mario, du könntest mal einmal versuchen, dein Airplay da zu trennen kurz, weil ich habe da irgendwas gerade versackt und jetzt sehen wir den Michael nämlich nicht mehr.
Oh nein. Kann ich ja jetzt in der Nase popeln.
Michael.
Da ist er wieder.
Willst du dir ein MacBook kaufen? Habe ich das richtig mitgekriegt?
Ach, hör mir auf damit, ey.
Wieso das denn?
Es ist unlösbar. Apple bietet einfach nicht das, was ich haben will.
Hä?
Ja, ich überlege. Also ich hab gemerkt, dass mein 2011er MacBook Air so langsam an die Grenzen kommt. Zumindest habe ich das jetzt gemerkt, als ich eine Hausarbeit für mein Studium geschrieben habe und so ungefähr 20 E-Books als PDF offen hatte und dann noch Word und alles, was man sonst noch so nebenbei auf hat.
Das MacBook Air Mitte 2011?
Genau.
Ja, das habe ich auch.
Ja, und das also auch mit externem Bildschirm noch angeschlossen, was mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen Leistung fordert. Da habe ich halt schon gemerkt, dass es so an seine Grenzen kommt, gerade was auch den Arbeitsspeicher betrifft. Aber auch die CPU, die war da schon ordentlich am Rödeln. Tja, und dann habe ich mir überlegt, was ich mir denn Neues, Tolles, Besseres kaufen könnte. Und da bin ich jetzt so hin und her gerissen. Ob ich mir jetzt das rechts unten Modell kaufe, sprich 15 Zoll mit Vollausstattung und so weiter.
Ja.
Oder doch lieber nur ein 13 Zoll, was halt ein bisschen kompakter ist, dafür halt ein paar Abstriche wieder in der Leistung hat, gerade was so die Grafikkarte angeht. Weil so eine dedizierte Grafikkarte, die kriegst du halt nur im 15er MacBook. Und im 13er ist eben die Intel Iris drin, die jetzt wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Aber es ist halt nicht das Beste.
Und na, da ich habe lange überlegt, Moment, ich habe mich jetzt für keins entschieden.
Okay. Ja, das ist natürlich ja, auch eine Möglichkeit. Ja, bisher bin ich da auch noch nicht zu Ende mit meinen Überlegungen. Ich weiß es auch noch nicht. Zwischendurch habe ich dann auch überlegt, oder reicht mir vielleicht doch das aktuelle MacBook Air? Wobei, dann würde ich jetzt eher noch warten, weil zumindest da kam ja jetzt, glaube ich, kein kleineres Update. Also es gibt ja auch viele Gerüchte, dass es da irgendwie was Neues geben soll. Also ich bin da noch sehr unentschlossen und weiß noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Und
der Leidensdruck ist auch noch nicht groß genug, ne?
Nee, irgendwie nicht, weil jetzt sind ja Semesterferien, jetzt muss ich keine Hausarbeiten mehr schreiben, wo ich irgendwie am besten 100 Quellen angebe und daraus auch was zitiere. Und für das Alltägliche reicht mir das 2011er immer noch. Also
ist vielleicht die Idee nicht so schlecht zu warten, bis die nächsten Modelle rauskommen und dann direkt zuzuschlagen.
Ja, es gab ja jetzt so Updates bei den 13er und 15er, also zumindest so kleine CPU-Updates, und ich glaube, das 15er hat in der rechts unten Variante jetzt direkt die 16 GB auch drin.
Und wobei, die hat es wohl vorher auch schon behaupten, auch stimmen, aber ich meine auch, dass das irgendwie vorher nicht standardmäßig
genau
gewesen wäre. Oder und es ist halt ein 100er billiger geworden und die CPU halt ein bisschen hochgetaktet.
Ja, 200 Megahertz irgendwie.
Ja, aber ich meine, die bringen jetzt auch nicht so viel. Ja. Was ich den Bastian gern fragen wollte, ob der das weiß, die GeForce 650M, glaube ich, heißt die wäre halt da drin. Weißt du, wie gut oder schlecht die so ist?
Meinst du in dem aktuellen MacBook?
Die ist in dem aktuellen drin.
Da ist die 750M drin.
Also 50,
Entschuldigung, 750, klar,
750. 50M ist halt immer so Mittelklasse und musst du vergleichen mit Desktop, wäre eine 120, 150 Euro Grafikkarte.
Also man könnte wahrscheinlich schon aktuelle Spiele spielen, aber halt nicht so mit den höchsten Einstellungen. Oder?
Ja, Shooter könntest du wahrscheinlich nur in allerniedrigsten Einstellungen so gerade eben zum Laufen bringen und ansonsten Standard-Spiele, Strategiespiele oder WoW oder ähnliches wird halt so mit mittel- bis hohen Einstellungen laufen.
Mein konkreter Anwendungsfall wäre ja Diablo 3. Also ich spiele ja eh nicht viel, aber das ist halt so ein Spiel, was ich auch gerne jetzt mal wieder spielen würde, wo ich jetzt auch Zeit habe. Und da ging halt so auch meine Überlegung hin, reicht jetzt so eine Intel Iris oder brauche ich eine Iris Pro oder brauche ich gar die GeForce 750M? Das war so meine Überlegung.
Und bist du sicher, dass da die 750M drin ist?
Ich kann nochmal nachschauen.
Weil, also auf mein iMac hat halt die 680M und ich meine, der aktuelle iMac hat auch die 680M, nur mit mehr Speicher.
Klick mich mal gerade nochmal durch den Shop.
Gut, die 680 ist aber auch um ein Vielfaches schneller als die 750.
Okay, sie ist okay, gut, das war die.
Okay.
Also die wichtigen Zahlen sind die zweite und dritte Stelle.
Ja, also
und, wenn
GeForce GT 750M.
Also In der Regel ist es halt bei GeForce, wenn das auf 60 endet, ist es obere Mittelklasse. Wenn es auf 70 endet, ist es zwischen oberer Mittelklasse und High-End-Klasse. Und wenn es auf 80 endet, ist es High-End.
Mhm.
Und 50 ist halt nochmal ein bisschen drunter. 50, also unter oberer Mittelklasse, sondern so Standard-Mittelklasse, vielleicht ein bisschen drunter.
Was
dann gibt es noch die 30, die ist halt richtig langsam.
Was die noch hat, die hat 2 GB GDDR5 RAM. Da hatte ich mal gelesen, dass das auch noch mal einiges bringt im Vergleich zu GDDR3 RAM.
Der RAM bringt ja halt was bei Texturen, weil dann desto mehr Texturen kann halt in den Speicher laden.
Also fürs Rendering.
Genau, also die 750 ist in Ordnung, aber ist jetzt halt also damit wird man so Standardspiele spielen können. Ich habe zum Beispiel bei mir in meinem Gaming-Notebook ist eine 460 drin. Mit der kann ich heute noch so das ein oder andere Spiel gut spielen. Ich kann damit immer noch WoW zum Beispiel in hohen Details spielen. Und deswegen, so Mittelklasse reicht da eigentlich schon. Diablo geht auch damit, aber auch nicht in den höchsten Einstellungen.
Mit deiner jetzt, mit der 460. Ah, okay. Genau.
Aber die ist halt auch schon ein bisschen älter. Ne? Der 750 ist halt ein paar Generationen später, aber trotzdem die 50 sagt halt, ist jetzt nicht so das. Aber du könntest nachgucken unter Notebook Check. Such mal nach GTX 750M Notebook Check.
Ja, ich glaube, die Seite kenne ich, die hatte ich auch schon mal aufgerufen. Die
machen immer unheimlich viele Benchmark-Tests mit Grafikkarten und auch mit unheimlich vielen Spielen jedes Mal.
Da war, glaube ich, die 750M erstaunlicherweise auch mit der Iris Pro in der Klasse 2. Also, ja, Midrange-Grafikkarten, so wie du auch schon sagtest.
Das passt ja dann.
Ja. Naja, mal schauen.
Das wäre halt bei mir auch das Einzige, weil ich im Moment mein Firmennotebook zum WoW-Spielen mitnehme. Weil es auf dem MacBook Air halt echt nicht läuft. Also von der Grafik her schon, aber das wird halt so fürchterlich laut. So fürchterlich warm.
Oh, das aktuelle 2013er? Oder?
Ja, da geht halt auch das Gebläse dann so krass an. Das hört sich dann wie eine Turbine irgendwie an.
Heißt also, wenn ich tatsächlich spielen möchte, würde das eher schon mal rausfallen wahrscheinlich.
Oder du musst deine Klimaanlage ganz hochstellen.
Genau.
Warst du denn schon auf mysn.de?
Mysn.de, also das sagt mir noch nichts. Was ist das denn?
Etwas, wo du für deinen Anwendungsfall bestimmt das bestmögliche Notebook bekommst.
Was soll ja Mac sein?
Schenker. Da habe ich mal gearbeitet. Aber das
ist ein anderer Schenker.
Die hatten eher so mit Transportlogistik zu tun.
Also da habe ich meins vor 3-4 Jahren gekauft und
ja, also mein Anspruch ist nicht, ein Gaming-Notebook zu haben. Also eher so, ich will damit arbeiten. Also arbeiten im Sinne so das alltägliche Internetkram und so und halt für mein Studium und so. Und wenn ich mal will, dann auch ein bisschen was spielen. Aber das Gerät muss jetzt nicht irgendwie auf Gaming ausgerichtet sein.
Ich meine, sind wir uns ja einig, das sind halt, weil nur für Gaming sind Macs halt wirklich nicht die beste Wahl. Ne?
Nee, das ist ja generell so. Also.
Es fängt ja schon damit an, dass du nicht unbedingt jedes Spiel drauf spielen könntest.
Ja, genau. Ja, also Schenker ist mir auch ein Begriff. Auch die Notebooks. Ich hatte bisher noch kein eigenes. Aber
also sind halt so
die scheinen ja ganz gut zu sein.
Ja, die sind halt so von der Kategorisierung so ein bisschen wie Alienware, aber nicht mit dem Premium-Aufschlag.
Ich wollte gerade fragen, gibt's Alienware eigentlich noch?
Ja.
Weil die fiel mir auch so direkt ein. Die wurden
von Dell aufgekauft.
Okay.
Oder?
Dell war das, ne? Dell. Mhm. Da kann man ja jetzt seinen Rechner mit Bitcoins kaufen.
Hast du welche?
Nee, ich habe leider keine. Ich war nicht derjenige, der damals seine Pizza mit 10.000 Bitcoins bezahlt hat.
Ja, das ist ärgerlich gewesen. Ne?
Naja, zu dem Zeitpunkt waren sie halt so viel wert. Ich glaube nicht, dass der Typ sich ärgert.
Ärgerlich, nee, aber ist es vor allen Dingen für diesen einen Menschen, der seinen Rechner mal weggeschmissen hat. Oder ist das ein Gerücht? Wahrscheinlich ist es auch wieder
Gerücht. Du meinst diese Festplatte, die irgendwo in England auf der Müllkippe liegt?
Genau.
Das weiß ich nicht. Nee, es fiel mir gerade nur ein. Das hatte ich letztens noch irgendwo gehört, dass man bei Dell jetzt auch mit Bitcoins zahlen kann.
Wir sehen Michael jetzt leider nur noch ganz klein. Ich habe hier gerade irgendwas verklickt und jetzt ist Michael nur noch da oben.
Ihr guckt mich ja eh nicht an.
Doch, aber wir haben dich hier gerade auf 55 Zoll haben wir dich hier gerade
so,
bewundert. Cool. Also es war beängstigend.
Ja, nicht schlecht. Dann bin ich ja trotzdem präsent, auch wenn ich hier in Berlin sitze.
Gut, aber also fass mir zusammen, du weißt nicht, was du kaufen sollst, ja. Das geht.
Nee, ich muss da noch ein bisschen
das Einzige,
gehen und nochmal genau.
Weil das Einzige, was auch so dagegen sprechen würde, das jetzt zu holen, auch wenn diese Generation ja gerade aktualisiert wurde, weil halt die Grafikkarte, es gibt wohl auch schon die 800er Serie.
Kommt im September.
Ach, kommt im September. Und die wird dann wohl nochmal wesentlich stromsparender sein, ne? Ja.
Na, okay.
Weil das ist natürlich dann so ein Ding, worauf man schon gut warten könnte.
Ja, aber das ist immer so die Sache, ne? Du kannst immer auf irgendwas warten und dann kaufst du.
Ja, also wenn
dann
du was
darfst
brauchst,
du nie kaufen. Ne?
Wenn du was brauchst, dann kaufst du was. Aber wenn du im Moment nicht in der Not bist, dann wäre vielleicht das zum Beispiel noch so ein. Genauso wie es sich ja damals gelohnt hat, auf die Haswell-Prozessoren zu warten, weil die natürlich einfach mal Akkulaufzeit gebracht haben ohne Ende.
Ja, das auf jeden Fall.
Ist das wahrscheinlich jetzt wieder so ein Ding, wo es sich lohnen würde, drauf zu warten.
Mhm.
Aber ein halbes Jahr ohne Rechner wäre es das halt auch nicht wert. Von dem her.
Naja, gut, ich habe ja einen Rechner, so ist ja nicht. Und ich habe auch mit der vorhandenen Leistung es geschafft, meine Hausarbeit fertigzustellen. Aber ja, mal gucken.
Thorsten, du hast hier einen Lichtschalter, einen neuen Lichtschalter an der Wand, oder darf man da nicht Lichtschalter zu sagen?
Da darf man Lichtschalter zu sagen, ja.
Okay.
Deswegen habe ich ja auch schon das da auf den Screen gebracht, damit ich.
Da kann man noch was sehen. Kann. Du kannst noch mal in dem Screen den Lichtschalter zeigen.
Ja, wie man den einrichtet. Und also ich habe mir von. Ich habe ja ein Philips Hue Lampensystem zu Hause.
Kannst du damit diese riesige Lampe auch ausschalten, die mir die ganze
Zeit. Stört die dich? Ja, dann kann der Mario die mal ausschalten.
Aber nicht an dem Hauptschalter.
Doch, einfach, ne? Einfach auf den großen.
Ja, dann sind wir alle aus, ne?
Ja, jetzt ist es aus. Ist jetzt besser? Aber jetzt siehst du uns ja nicht mehr.
Das Problem ist eher das Gegenlicht, was von hinten kommt.
Also musst du wieder anmachen, dunkel. Bitte auf den unteren
drücken. Warte, ich habe eine Idee. Jetzt
mach die Taschenlampen-App an. Mach jetzt mal.
Kannst du mich sehen?
Ja, jetzt sehe ich dich. Cool.
Kannst du, Basti? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken.
Dann drück mal bitte auf die 2 unten.
2 ist aber hier links.
Nee, das ist, Entschuldigung, dann den unteren, ja.
Sehr gut. Okay.
Also die Philips Hue-Lampen, die haben halt ein kleines Problem. Und zwar, dass man sie halt, also das, was das ein der Vorteil ist, ist zum anderen auch der große Nachteil, weil du kannst sie über eine App steuern. Aber das heißt, du musst sie über eine App steuern. Was eben doof ist, weil du willst nicht immer dein Tablet oder Handy rausziehen, wenn du das Licht an- und ausmachen willst. Da gibt es schon diverse... Aber
an dem Hauptschalter
genau, kannst du also, auch aus- was sie halt immer für eine Funktion hat. Du kannst sie an dem Hauptschalter, also sprich, am Lichtschalter an- und ausmachen. Allerdings geht sie dann immer in den Standardmodus, nämlich so hell und quasi mehr oder weniger weiß. Was so ein bisschen blöd ist, wenn du dir eigentlich, weil das ist
jetzt zum Beispiel auch, einstellen.
Nein, das fehlt nämlich. Also das ist zum Beispiel auch so eine Funktion, einfach mal so ein Preset zu haben, so, weil das ist zum Beispiel jetzt gedimmt.
Ja.
Und das ist so eingestellt und so will ich es eigentlich haben. Wenn ich jetzt aber am Lichtschalter einmal aus und wieder anmache, dann ist es halt total hell.
Okay.
Und das ist halt eben blöd. Und deswegen war sie bisher, also kannst du ja auch mal machen, der Lichtschalter ist um die Ecke.
Wahrscheinlich haben die sich, das ist so eine DAO-Funktion.
Ja,
also Licht muss halt immer einige, angehen. Ja, wahrscheinlich, weil dann sonst einige da drauf drucken, dann hast du das Preset irgendwie ganz wenig Licht und dann ruft da einer an und sagt, mein Licht geht nicht an.
Ja, oder du machst Preset,
Licht. Guck mal, da sind nur noch 8%
Akku. Ja, weiß ich.
Ist das, was du vorhin sagtest, ne?
Nee, das könnte ich notfalls aufladen. Das andere ist.
Ach, das da ist. Okay, das ist ja gut.
Ja, das passt schon. Na, auf jeden Fall eben fehlte dieses, ich will jetzt das Licht anmachen, will aber eine bestimmte Lichtstimmung direkt irgendwie haben. Und da hat Philips einen Lichtschalter rausgebracht, und zwar den sogenannten Philips Hue Tap. Und das ist ein kleines, rundes, ungefähr 1,5 Zentimeter breites. Und im Durchmesser ist es so. Weiß nicht.
Breit ist, meinst du, tief?
Also tief ist genau, tief und so ungefähr, weiß nicht, 5, 6, 7 Zentimeter im Durchmesser, so, ne? Kreisrund. Weiß, relativ dezent und das kannst du dir halt irgendwo hinkleben oder hindübeln oder so. Und da hast du dann eben die Möglichkeit, verschiedene Aktionen auf den Lichtschalter zu legen. Das Ganze konfiguriert man in der Hue-App. Die starte ich mal eben gerade hier.
Also optisch ganz ansprechend, weil es halt durch diese runde Form ein bisschen anders aussieht als ein normaler Lichtschalter.
Ja, also Michael sieht es jetzt leider nicht, aber wir beschreiben es ja eh. Also ich gehe in die Hue-App, da habe ich dann eben unter Einstellungen.
Du kannst ja mal den Schalter für mich in die Kamera
halten. Du kannst einfach danach googeln. Nee, lass mal, weil wenn der jetzt...
Ja, schon okay.
Genau, gehe ich auf jeden Fall auf meine Geräte und da finde ich jetzt einfach zwei solcher Schalter, die ich da habe. Und lustig ist halt auch, ich sehe jetzt, dass im Wohnzimmer die Taste 3 vor 2 Minuten gedrückt wurde. Und im Schlafzimmer die Taste 2 vor 14 Stunden das letzte Mal gedrückt wurde. Also auch hier wieder so ein bisschen
Totalüberwachung
an der Stelle. Wenn du ein neues,
watching you.
Genau, wenn du neues hinzufügen möchtest, drückst du hier halt einfach neues Gerät verbinden und musst dann die Taste 2 für 10 Sekunden lang einfach auf dem neuen Gerät drücken. Das heißt also auch, das Pairen von neuen Lichtschaltern ist ganz easy möglich und ich glaube, du kannst bis zu 200 irgendwas oder so da verbinden. Was du nie tun wirst, weil jetzt kommt auch wieder der größte Nachteil, wie bei allen anderen dieser Lösungen halt, der Preis. Ne, die wollen halt, glaube ich, 70 oder ein paar 70 Euro für einen Schalter haben.
Ja, aktuell, wobei das Philips Hue-System ja sowieso
ist eh schon relativ teuer, genau. Und du kannst sie aktuell nur im Apple Store vor Ort kaufen.
Nee, man kann sie jetzt auch online bestellen.
Achso, man kann sie jetzt auch
das
online
ist jetzt,
bestellen.
Weiß nicht, ist nicht, warum hast du das gelesen? Ich habe den Link auch schon mal hier bei uns reingeschrieben.
Okay.
Im Apple Store direkt.
Gut, okay. Also man kann sie jetzt auch online bestellen. Hm? Ich bin halt im Apple Store vorbeigefahren und sie hatten noch zwei Stück da und dann habe ich gedacht, oh, ich wollte ja nur eine haben, aber wenn die nur noch zwei haben, wer weiß, wann ich nochmal eine kriege, also habe ich direkt beide gekauft. Ja, und jetzt habe ich eben eine im Wohnzimmer hängen und eine im Schlafzimmer einfach direkt an mein Bett geklebt. Das heißt, ich kann jetzt aus dem Bett diverse Sachen machen, kann ich gleich erzählen. So, wenn man die jetzt konfigurieren will, also sie hat eben einen großen Schalter selber, das heißt eben einmal, wenn man auf das Ganze drückt, dann ist es eben die Taste 1 und dann hat sie nochmal drei kleinere Tasten, die so eingelassen sind. Und die kann man eben alle einzeln mit Aktionen belegen. Die Aktionen, die man wählen kann, also man geht halt in die App rein und sagt, man will das konfigurieren, dann siehst du halt auch hier quasi so schemenhaft dargestellt diesen Schalter und kannst dann hier auswählen, was du eigentlich konfigurieren willst. Und jetzt sage ich eben, ich will auf dem großen Schalter, will ich entweder eine Szene einschalten oder Lampen ausschalten. Diese beiden Unterschiede gibt es halt. Und ich habe jetzt hier die Funktion draufgelegt, wenn ich auf den großen Schalter drücke, weil das ist so, du gehst halt hier raus, drückst eben drauf, willst Licht ausmachen. Das heißt, da habe ich drauf Lampen aus und dann kannst du auswählen, welche Lampen sollen davon betroffen sein. Dann kannst du eben die Lampen ausschalten. Ja? Und jetzt ist schon wieder einfach, warum nicht dieses klein bisschen mehr? Anstelle von Lampen aus hätte man ja auch ein Lampen Modus toggeln machen können oder so. Also einfach, ich drücke jetzt einmal drauf und dann ist die Lampe an und dann drücke ich nochmal drauf und dann sind die Lampen wieder aus. Und dann speichern sie einfach das, was zuletzt als Farbe und Helligkeit eingestellt war. Das wäre ja genau das, was ich eigentlich haben möchte. Aber hier kannst du eben nur Lampen ausschalten mit. Das heißt,
das
eben
ist ja doof. Also quasi, wenn du rausgehst, drückst du einmal drauf, ist alles aus.
Genau.
Ist ja sehr praktisch, aber wenn du reinkommst, musst du wieder jede Lampe einzeln anschalten.
Nee, nein, also über die kleinen Tasten schalte ich nämlich nicht eine einzelne Lampe, sondern da stelle ich eine Szene ein.
Ach so.
Und eine Szene
wäre jetzt.
Die Szene ist ja zum Beispiel entweder, also die heißt jetzt hier Wohnzimmer TV.
Ach so, das wünschenswert wäre halt, der würde sich merken, wie war das letzte Mal und dann
schaltet er. Ja, einfach nur so ein. Wie ein klassischer Lichtschalter funktioniert. An, aus. Sowas fehlt halt irgendwie, ne? Also und über die kleinen kann ich halt eben jetzt hier Szenen einschalten. Und eine Szene wiederum hat halt eben auch eine Einschränkung, für welche Lampen sie denn gilt. Und somit kann ich halt hier auch jetzt einzeln eben sagen, okay, wenn ich auf den drücke, dann geht nur die an. Wenn ich auf den drücke, geht nur die an. Wenn ich aber auf den dritten Knopf drücke, dann geht jetzt hier in, und das ist nämlich, glaube ich, da auch drauf. Nee, ist noch nicht drauf. Aber ich habe halt auch eine Szene, die heißt Panik. Und die macht quasi alle Lampen, die es gibt, auf volle Pulle an.
Okay.
Das heißt eben.
Aber ansonsten heißt eben Szene nicht nur bestimmte Lampen an oder aus, sondern auch dann welche Helligkeit, welche Lichtfarbe und was man da so alles einstellen kann.
Genau, also eine Szene kann ich hier auch mal gerade eben machen, ist halt eben, kannst du halt eben konfigurieren, für welche Lampen sie denn gelten soll. Das kannst du hier unten mitmachen. Also
wir sehen jetzt gerade Relax-Szene, konzentrieren, regenerieren, lesen. Vier Szenen hast du hier.
Nee, das ist, weil das ist keine Szene, sondern das ist ein Lichtrezept. Also das, eine Szene ist halt eben, ja, eine Szene, da kannst du beliebige Farben einstellen.
Gibt's da auch schon so Bücher drüber, so DAUF?
Ja, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ja, wenn man es halt ein bisschen benutzt, ist schon intuitiver, als ich das jetzt anhört.
Okay.
Aber bei der Szene kannst du halt eben auch wieder einstellen, für welche Lampen die denn gelten soll und was genau. Und ein Lichtrezept ist halt was Ähnliches, nur da sind halt bestimmte, ich kann ja mal hier mal die fürs Wohnzimmer einfach nehmen. Wohnzimmerdecke ist das, glaube ich, hier. So, da siehst du auch mal den Unterschied. Also, weil das ist jetzt das Relax-Lichtrezept.
Okay.
Es gibt aber auch noch das Lesen-Lichtrezept. Das ist ein bisschen heller. Das Regenerieren.
Das ist aber jetzt Standard.
Das sind jetzt die
Standard-Lichtrezepte. Also, die sind so vorgegeben.
Genau.
Du kannst auch eigene machen.
Genau. Ich kann auch ganz eigen, beziehungsweise was ich innerhalb von denen machen kann, ich kann halt auch die Helligkeit jetzt hier beliebig nochmal einstellen.
Aber dann mach doch jetzt mal für den Podcast, ist doch Relax das Falsche. Mach doch mal konzentrieren.
Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt hier.
So, mehr als so,
ja, jetzt hast du Pech, er muss jetzt mit leben. Na, und alternativ ist das zum Beispiel hier ein normales Lichtrezept, weil hier könnte ich jetzt eben, da kannst du ein Foto nehmen als Basis und kannst dann quasi mit so einer Pipette die
Ach, toll.
Dinger irgendwo hin und dann hast du halt hier rotes Licht oder sowas, aber das will man ja nicht. Na, ist halt, das ist aber die normale Funktionalität davon. Also neu ist, wie gesagt, man kann über diesen Schalter entweder Lampen ausschalten oder Lichtszenen gezielt einschalten. Und hier ist halt zum Beispiel diese Lampen da hinten am Fernseher, die haben ja vorher gar keinen Schalter gehabt. Das heißt, die konnte ich vorher nur per App wirklich anmachen,
ja.
Weil die ja über die Steckdose laufen. Und die Steckdose hat keinen Schalter. Das heißt, dafür ist jetzt eben
dieser Ausschalter. Das hat dann doch richtig gelohnt.
Ja, also richtig. Aber so richtig. Und eben auch ausschalten konnte man die vorher nicht wirklich. Und jetzt ist aber im Schlafzimmer halt wirklich ein Mehrwert, weil ich kann aus dem Bett das Licht anmachen. Da habe ich dann aber auch so ein sehr gedimmtes Licht einfach nur, weil wenn du nachts das Licht mal anmachst, weil du irgendwie aufstehst oder was trinken willst oder so, dann muss es jetzt nicht taghell sein im Zimmer. Mhm. Ne? Da reicht es halt wie so ein Nachtlicht, ist es dann einfach nur. Und einen anderen Knopf, wenn ich den drücke, Schlafenszeit, dann gehen halt alle anderen Lampen aus. Wenn ich die vergessen habe auszumachen, sind es spätestens dann aus.
Cool.
Also das ist der eigentliche Anwendungsfall. Aber was soll ich sagen, funktioniert tut es nicht, weil natürlich nach wie vor der Lichtschalter von anderen Bewohnern hier benutzt wird. Und deswegen natürlich, wenn der einmal im Lichtschalter ausgemacht wurde, dann habe ich natürlich Pech, weil dann kann ich mit meinem eigenen Schalter drücken, so viel ich will, weil die Lampe hat einfach keinen Strom und geht natürlich dann auch nicht an.
Aber das könntest du ja noch technisch umgehen.
Das könnte ich umgehen, indem ich überall diese Dinge, aber dadurch, dass ja eben nicht so ist, wenn du einfach drauf drückst, geht's Licht an und wenn du nochmal drauf drückst, geht's wieder aus, sondern du halt 1, 2, 3 oder 4 drücken musst, ist das halt schon so ein bisschen...
Ist doch nicht kompatibel für alle Mitbewohner.
Es ist nicht wirklich frauenkompatibel, nein.
Bau doch einfach die normalen Lichtschalter aus.
Aber die Hoffnung ist ja noch, das könnte ja noch kommen.
Ja, beziehungsweise der nächste Schritt ist ja dann, dass es über HomeKit irgendwie funktionieren wird. Und dann sage ich einfach nur, hey Siri, Licht im Wohnzimmer an.
Und die Wahrscheinlichkeit ist ja
und dann geht's im Badezimmer
sehr hoch, dass die genau damit zusammenarbeiten.
Richtig, genau. Ne? Ja, ja, das ist ja schon mehr oder weniger so.
Ist ja klar.
In einem Talk, glaube ich, schon gekommen.
Die verkaufen, also Apple Store verkauft ja nur die Lampen.
Ja, ja. Ja, also gibt's ja auch die Prototypen, die sie da so gezeigt hatten auf der WWDC, waren ja in der Richtung. Also von dem her, kann man kaufen, muss man nicht.
Hättest du eigentlich noch warten können auf iOS 8.
Nein,
aber gut, andererseits ist es natürlich praktisch, dass du da drauf drückst.
Also hier, also der eine Schalter, der hat halt jetzt schon seinen Zweck hier, nämlich genau der, dass ich jetzt einfach auch am Fernseher das Licht anmachen kann.
Was vorher nicht ging. Oder nur über App ging. Ne?
Und es ist natürlich immer eine Spielerei. Allein schon die Tatsache, dass sie ohne Batterie auskommen, ist ja für einen Nerd wieder eigentlich Pflichtkauf. Die haben halt aufgrund der kinetischen Energie, die du aufbringst, wenn du den Knopf drückst, das reicht aus, um diesen Impuls über Zigbee zu den Lampen zu senden, was gemacht werden soll. Also da ist keine Batterie drin und kein Akku oder irgendwas. Und
das reicht aber so ein Pufferakku muss ja
nein, sein. Nein. Das funktioniert ähnlich, kennst du doch diese Feuerzeuge, die so einen Funken machen, wenn du da drauf drückst. Die haben ja auch keine Batterie drin oder sowas. Das ist ja auch einfach nur dadurch, dass du Energie aufbringst und das Ding drückst,
das ist ja Hammer,
wird das in Strom umgewandelt.
Ich glaube, sowas hole ich mir auch.
Und
ich hole mir erst den Schalter und dann
die genau. Lampen. Ja, genau. Also nur das ist halt so der lustige Geistert. Effekt daran.
Eine Frage habe ich aber nochmal zu dem System. Gibt es denn da auch sowas, dass man quasi seine normale Energiesparlampe oder Glühbirne quasi Philips Hue-kompatibel machen kann? Also zumindest damit dann auch mitschalten kann oder gibt es da nichts?
Nee, es gibt das habe ich halt auch für meine Wohnzimmer TV-Lampen genutzt. Mhm. Das ist einfach nur so ein Teil, was in die Steckdose kommt.
Okay. Nee, ich dachte auch an so eine Fassung vielleicht.
Für so Fassungen gibt es da nicht. Du könntest dann natürlich mit diesem Teil, was ich hier habe, was eigentlich in eine Steckdose steckst, das ist halt auch nicht so groß, das ist ungefähr so groß wie so ein Netzteil-Stecker so ist. Also, ne, ist schon so ein bisschen, aber jetzt nicht so riesengroß. Und rein theoretisch könnte man sich das ja irgendwo in die Leitung zwischen deinem Lichtschalter und deiner Lampe reinbasteln. Das wäre natürlich sehr gefrickelt, aber hatte ich auch sogar schon überlegt.
Ein Fachmann.
Ja, ich hatte, wenn Mario gerade mal oder also da um die Ecke, da hängt ja so ein Kabel zu meiner Lampe im Esszimmer.
Die Affenschaukel.
Genau, die Affenschaukel und in dieser Affenschaukel könnte man ja eigentlich einfach so einen normalen Stecker reinmachen, also Stecker und Buchse reinmachen und dann einfach dazwischen klemmen. Aber das wird wieder mit dem Frauenakzeptanzfaktor so ein Problem werden. Aber dann könnte ich halt auch, weil dieses Ding für die Steckdose kann halt auch dimmen. Und dann könnte ich halt auch meine Lampe da endlich mal dimmen, was ich jetzt nicht kann.
Okay.
Aber es sähe halt sehr scheiße aus. Das Ding
für die Steckdose kann dimmen, das finde ich
aber auch
schon
dimmen,
ganz gut.
Und vor allen Dingen das Ding für die Steckdose kriegst du halt für unter 20 Euro oder um 20 Euro manchmal.
Das ist auch aus dem System?
Das kannst du mit dem System verbinden.
Achso, das gehört aber nicht original dazu, weil für 20 Euro
wundert mich. Also Hue Friends heißt das. Das ist so, das ist ja alles auf Zigbee-Standard und du kannst die alle miteinander koppeln.
Okay.
Genauso wie auch da hinten, die jetzt da leuchtet, die ist ja auch eigentlich nicht Philips Hue, aber die kannst du halt auch damit hinzufügen. Das ist diese Living Colors-Dinger. Cool. Also kannst du schon sehr weit erweitern, aber es ist halt einfach super komplex. Und du kriegst es halt noch nicht so hin, dass es einfach, also einfach das macht, was es machen soll, ohne dass ich ihm viel sagen muss oder so jedes Mal. Und das ist so, war ja meine Idee, dass das vielleicht so ein bisschen besser funktionieren könnte noch oder so, aber irgendwie ist es schon wieder zu kompliziert alles und als dass es ne, einfach funktioniert. Einzige richtig geile Funktion ist die Integration in das ist mein, was?
Soll ich mal mit, ich wollte mal gerade gucken, was ist denn SMS-Faces, was du hier drauf hast?
Achso, ja, ja, das ist genau das, ja. Die Integration in If This Then That, die ist halt ziemlich genial. Und da ist dann zum Beispiel so, wenn Sonnenuntergang, dann Licht da und da an. Na, das ist schon ganz nett. Naja. Also kann man kaufen, muss man nicht. Und naja. Funktioniert aber ansonsten ganz gut.
Sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
Und dann.
Ich glaube, da ist eh noch insgesamt viel Potenzial in der ganzen Smart Home Geschichte und sowas.
Ja, das ist ja gerade erst in den Kinderschuhen, ne?
Richtig.
Bastian, hast du denn Destiny gespielt?
Mhm.
Du hast bis Level 6 oder 7 gespielt auch, ne? 8 sogar. 8 sogar hast du nachher doch nochmal gespielt.
Also ich hatte ja nur 2 Tage Zeit, aber ich habe auch bis Level 8 gespielt, weil ich dachte, wenn ich schon hier im Podcast mitmache, dann muss ich ja wenigstens mitsprechen können.
Könnt ihr für den Nicht-Gamer unter uns einmal kurz erklären, was das ist, worum es da geht?
Basti, du bist gefragt.
Der Blick war der Wahnsinn.
Unser Gamer.
War die mich?
Aber ich, es ist, stell es dir so ein bisschen vor, wie die ein Science-Fiction-Shooter mit MMO-Elementen.
Ja, okay.
Also mit Random Loot und mit in der Gruppe zusammen einen Dungeon bestreiten und Quests und Level so.
Ah, okay.
Und aber auch so ein bisschen so wie Halo. Und da war halt jetzt eine Vorab-Beta, die man umsonst spielen konnte auf mehreren Plattformen.
Ja, umsonst
wo du, relativ, wo du beziehungsweise nachher, spielen konntest, wenn du vorbestellt hast.
Ja, nachher haben sie es ja für alle geöffnet.
Also ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte es halt noch vorab gelesen und habe gedacht, ach so, ist nur noch dieses Wochenende und habe es dann mühsamst quasi noch runtergeladen, weil es so ein bisschen langsam kam, an dem Samstag. Und hab's dann Samstagabend und Sonntag noch ein bisschen gezockt.
Genau, und also um einfach nochmal ganz kurz für Michael, also das Spiel ist halt von Bungie, die halt auch Halo gemacht haben, deswegen sagte Mario halt, es fühlt sich so ein bisschen wie Halo an. Und ja, der Witz ist halt, dass es ein reines Online-Spiel ist. Deswegen so diese Anlehnung an MMOs. Und halt
mit
eben.
Mit Bezahlmodell oder?
Nee, ohne Bezahlmodell, du bezahlst ja aber quasi immer schon etwas dafür, dass du überhaupt online spielen kannst. Also entweder Xbox Live oder PlayStation Plus.
Ich glaube allerdings, dass es auch
ist also ein Konsolenspiel.
Ja, es wird sich ein bisschen darüber bezahlen, dass es relativ schnell Add-ons geben wird und relativ, also der Umfang, den es zum Start geben wird, der ist deutlich kleiner als das, was sie am Anfang gesagt haben. Und deswegen, sie wollen sehr, sehr schnell Add-ons rausbringen und sehr, sehr schnell dann Destiny 2 rausbringen und Du kaufst quasi, also es finanziert sich dann darüber, dass du relativ schnell, wenn du weiterspielen willst, nächstes Add-on kaufen musst.
Na, okay.
Weil sie haben zum Beispiel, haben sie am Anfang gesagt, dass es relativ viel zu erkunden gibt auf dem Planeten und jetzt ist schon rausgekommen, dass zum Beispiel, dass es pro Planet nur eine Zone geben wird. Und zum Beispiel das, was man jetzt in der Beta gespielt hat, die gesamte Erde sein wird. Mhm. Also da konnte man jetzt irgendwie in Alt-Russland spielen, sag ich mal. Und früher war man noch von Chicago die Rede und von weiteren Zonen. Und das wird dann alles später in Add-ons kommen und in Erweiterungen zum Spiel, die du dann wieder bezahlen musst. Momentan gibt es auch noch das Gerücht, dass das im Standardspiel erstmal schon bei Level 20 Schluss sein wird. Wenn es überlegt hat, wie lange man auf Level 8 gebraucht hat, dann
Das wäre aber kurz. Ne?
Dann,
wenn es schwerer wird mit der Zeit.
Ist man da auf Level 20 relativ zügig. Und also wird sich halt darüber finanzieren, dass man den Content immer nachkaufen muss quasi. Und deswegen ist da einiges zusammengestrichen worden.
Gucken wir gerade auf.
Wie gesagt, dieses Old Russia. Jeder, der die Beta gespielt hat, hat da schon glaube ich, wenn man alle Story-Missionen gespielt hat, spätestens bei der vierten oder fünften Story-Mission sich gedacht, oh, wieder hier.
Also ich war so oft, dass ich gedacht habe,
kenn ich ja schon.
Wieso bin ich denn jetzt hier? War ich da schon mal? Wie finde ich jetzt raus, wo ich schon mal war und wo nicht? Und dann, aber wie du schon sagst, scheinbar hat dann das nochmal eine andere Wendung dann genommen. Also ich war an demselben Ort, aber
ja, du bist immer in der gleichen Szenerie.
Anders irgendwie, ja.
Genau, du bist immer in der gleichen Szenerie. Du gehst dann nur mal in ein anderes Gebäude rein.
Ja, also oder so. Das fand ich jetzt, für mich war das total verwirrend.
Das ist,
weil ich immer halt dachte, hast du jetzt den falschen Button angewählt.
Das, was du da gesehen hast, dieses Gebiet, was du alles abgelaufen bist, das wird die gesamte Erde sein zum Launch.
Okay,
und
noch nicht so viel.
Und später sollen halt weitere Zonen auf die Erde dazu kommen, die müssen aber wieder bezahlen. Das wird dann wieder das nächste Add-on. Und okay. Also es spielte sich sehr gut. Das Gameplay war wirklich gut. Den Strike, den ich da gemacht habe, ich meine, das war natürlich einer der ersten, von daher kann man da nicht viel zu sagen, aber der erforderte jetzt nicht wirklich Koordination oder ähnliches, sondern es war halt einfach nur, dass man zu dritt reingelaufen ist und alles kaputt geschossen hat. Wo ich ganz enttäuscht von war, waren die Nebenmissionen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, da musste man, das war das Einzige, was keine Story-Mission war, sondern das hieß irgendwie Erkunden. Und da warst du auf so einem, wieder in dieser Zone und musste ständig zu so kleinen Signalposten,
die
im Boden steckten.
Eins, zwei, hinlaufen. Da waren so drei verschiedene Dinger, die musste man so.
Ja, ich habe da 10, 12 Stück von gemacht oder so. Ja. Also die kommen jede Menge und du musst da einfach da hinlaufen und dann heißt es entweder, du musst ein Gebiet erkunden. Gebiet erkunden heißt, du musst zu einer speziellen Stelle auf der Karte laufen und da warten, bis so ein Balken vollgelaufen ist. Oder halt töte 10 davon oder sammel mir jetzt 6 davon und da musst du einfach ein paar Gegner töten, bis du die 6 hattest. Und dann war es auch jedes Mal einfach so, es gab halt nicht dieses, du gehst jetzt irgendwo hin, nimmst dann Quest an, erledigst irgendwas und gibst das Quest wieder ab, sondern es war halt so, du gehst zu dieser grünen Boje hin, kriegst dein Quest und sobald du es gemacht hast, ploppt einfach auf, Mission abgeschlossen, such die nächste grüne Boje.
Mhm.
Und das war halt irgendwie, also was Nebenquests angeht, war ich da sehr enttäuscht.
Also habe ich jetzt nicht so viel mitgemacht, aber bei mir, ich habe im Prinzip auch so ein bisschen so eine Wandlung bei der Spiel-Experience gemacht. Am Anfang dachte ich erst so, oh, das sieht ja toll aus, alles so bombastisch und Grafik, so ein bisschen wie bei Halo kam dann dieser Eindruck. Dann war ich irgendwie in so einer nur reinen Shooter-Sache. Am ersten Tag habe ich seltsamerweise auch nicht mit anderen zusammengespielt. Da habe ich gedacht, das ist ja ein bisschen langweilig. Und dann am zweiten Tag war es so, dass ich dann gerade gegen Ende, also dann kamen eben auch Missionen mit anderen hinzu, dann haben wir mit zu dritt, waren wir alle drei Level 7 und haben dann gegen diese komische Spinne da gekämpft, die auch zweimal kommt, die man, wo die erst die Beine so abschießt.
Ja, das war
so
dann dieser Strike wahrscheinlich.
Ja, und dann sind wir, da haben wir,
also echt diese zufälligen Events.
Nee, Strike ist, der ist ein Dungeon quasi, wo du dich zu dritt für anmeldest, beziehungsweise Matchmaking hast, dass du auf jeden Fall zu dritt.
Ja, also wir das war jetzt, ich habe ihn nirgendwo dafür angemeldet, aber ich war halt mehrfach mit anderen zusammen. Und da haben wir eben auch dann zu dritt, Level 7, an diesem einen Endboss gekämpft und dann länger gekämpft, denn es ist ja so ähnlich wie bei Halo eben auch, wenn jetzt einer stirbt, kein Problem, dann respawnt er nach einer gewissen Zeit wieder oder man kann ihn halt wiederbeleben. Wenn aber jetzt alle drei gestorben sind, dann machst du die ganze Mission erneut. Und wir sind wirklich so und so, also oft im Prinzip alle gestorben und haben uns dann echt da durchgekämpft und hatten das dann irgendwann geschafft. Und dann war das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern danach kam dann noch ein Gegner und dann ist einer aus der Gruppe rausgegangen. Dann waren wir nur noch zu zweit. Und dann war schon wieder dieses typische, irgendwie Freundin rief, komm, wir müssen aber jetzt fahren und so weiter. Und du weißt aber jetzt, du bist aber jetzt hier drin, du kannst den Kollegen jetzt irgendwie da nicht im Stich lassen. Ich meine, du kennst ihn zwar gar nicht, aber trotzdem irgendwie hast du ja zusammen endlos gekämpft quasi und willst es jetzt irgendwie auch packen. Und dann war eben wieder das typische MRO, oder wie soll man sagen, dieses Spiel, wo du im Prinzip nicht mal eben wie an der Konsole sonst einfach ausmachen kannst, sondern du bist halt da sozial gefangen und musst dann halt erstmal irgendwas Bestimmtes dann zu Ende machen. Und ich meine, wir haben es dann auch zu Ende geschafft, war schwierig, aber hat Spaß gemacht.
Natürlich das war
auch
der, wo am Ende dieses Riesenauge.
Ja, genau, danach kam das noch dieses Auge, genau. Und dann mit zwei Level 7er war das dann nicht so einfach.
Da kannst du dich auf der Karte ganz normal für anmelden. Das ist ein Strike, also wie ein Dungeon.
Ich habe mich aber nirgendwo angemeldet. Ich habe einfach meine Mission weitergemacht.
Das ist einfacher wie eine Mission starten, aber du wirst in dieser Mission automatisch. Das ist halt, als würdest du dich mit Looking for Group bei WoW anmelden. Mhm. Du meldest dich dafür an und da werden automatisch zwei Spieler zugewiesen. Das ist auch dann, gehst ja mit drei Raumschiffen.
Genau.
Genau. Auf die Oberfläche da und den kannst du nur zu dritt spielen. Mhm. Also beziehungsweise ist das Drei-Spieler-Dungeon quasi. Aber du startest den auf der Karte wie jede Einzelspieler-Mission. Heißt, da steht dann nur dabei, dass es ein Strike ist.
Gut, das habe ich nämlich dann irgendwie sogar versäumt, weil nämlich gerade diese soziale Komponente wäre nämlich so mein Fazit so ein bisschen, weil das habe ich sehr vermisst gehabt, weil es war schon so, du rennst halt im Endeffekt da rum, hörst die, also die Story, das Storytelling und sowas, das war schon echt gut gemacht, also im Vergleich zu Titanfall, wo ja so Story nicht wirklich vorhanden war oder total cheesy ist, war das jetzt hier schon irgendwie cooler gemacht und so. Und dann aber rennst du da rum und machst dann da was und stirbst mal.
Oder jetzt
nee, generell. Beim Kampf. Ja, so auch beim Kampf und so. Also einfach, es waren halt, klar, auf dem Turm, da rannten irgendwelche Leute mal rum. Dann kannst du ein bisschen tanzen und irgendwelche Faxen machen oder so. Aber einfach so dieses Interagieren mit anderen fand ich, war halt kaum bis gar nicht möglich.
Irgendwie. Obwohl du aber mit anderen zusammengespielt hast.
Nee, also du hast ja dann, wenn du eben keinen Strike gemacht hast, dann hast du ja nicht wirklich richtig mit anderen zusammengespielt. Dann bist du nur mal Leuten über den Weg gelaufen. Die haben dann gerade auch was gemacht, irgendwie.
Ach so, und aber manchmal konnte man dann aber auch joinen. Also manchmal hatten die dann eine Mission und du konntest dann dazu zu.
Also das hat er bei mir zum Beispiel jetzt dann nicht irgendwie angeboten.
Das hatte ich mal. Da war dann sowas. Da irgendwie irgend so ein Endgegner und dann habe ich dann einfach, oder irgend so ein Zwischengegner, ja. Oder wie soll man sagen.
Also einfach mit
draufgeballert. Ja, aber da war, glaube ich, auch irgendwie so eine Einblendung, Tastenkombination okay. Oder irgendwas. Auf jeden Fall warst du dann dabei.
Was ich sagen muss, was ich ganz, ganz schlecht fand bei der Beta, war, ich hoffe, dass es dem Beta-Status geschuldet ist und dass es im finalen Produkt besser wird, die Einführung in das Spiel. Ich fand zum Beispiel, als man in den Turm reingekommen ist, und generell dann da seine ersten Sachen erledigt hat, sagt er einem direkt danach ja schon, ja hier, wenn du jetzt fertig bist, dann geh wieder zurück in den Orbit und kannst die nächste Mission machen. Aber man kriegt nicht einmal erklärt, was man da überhaupt alles machen kann, wofür das überhaupt alles da ist. Und zum Beispiel gibt es ja diese grünen Items, die droppen, die man verwandeln kann in ein gutes Item. Das wird einem aber nirgendwo erklärt. Also ja. Es wird nirgendwo gesagt, du musst dieses Item jetzt nehmen, damit zum Turm fahren. Und bei dem Turm ist da jemand, der kann das.
Wobei, auflösen. Wenn man im Turm ist, dann sieht man ja, dass dann
wird dir nicht
genau das angeboten.
Siehst du das ja, aber wenn du das irgendwie aufsammelst beim Spielen, sagt dir das keiner. Da ist einfach dieses grüne Item da drin.
Mhm. Und du siehst auch in deinem Inventar, siehst du dieses grüne Item, was du nicht anwählen kannst.
Genau.
Ja.
Und du weißt auch nicht, was du damit machen sollst.
Ja, stimmt. Oder ich hatte auch das Problem, an irgendeiner Stelle hatte ich mal, also gegen Ende irgendwie eine gute Waffe gekriegt und konnte mir eine Waffe aussuchen. Und ich dachte, ich kann mir jetzt alle vier Waffen aussuchen, hab mir nichts überlegt und hab dann die erstbeste genommen. Und deswegen hatte ich halt dieses normale, dieses Standard-MG, die ist die ganze Zeit bei mir diese mit 23 Schaden, also so ein Low-Level-Ding eigentlich geblieben, den man von Anfang an dabei hatte. Das war auch ein bisschen ärgerlich. Also da fehlte mir auch irgendwie vielleicht irgendwas dazu.
Hast du andere Charakterklassen auch probiert oder nur den Titan?
Titan und den Warlock.
Ich habe auch Titan, auf der Xbox One habe ich dann Warlock gespielt. Fandest du, die fühlten sich groß anders an?
Ich fand, der Titan fühlte sich ein bisschen stärker im Nahkampf an, aber das war es auch schon. Ja. Also
hoffe ich halt auch, dass sich das mit weiteren Leveln auch noch irgendwie ein bisschen mehr differenziert, so das Gameplay. Weil das fand ich jetzt auch, das hat kaum einen Unterschied gemacht, was du jetzt irgendwie warst.
Ich hatte auch nur den Warlock.
Weil, weiß nicht, ob es so reine Supportklassen dann auch irgendwie geben wird oder sowas. Oder ob du von der Skillung her dann dahin gehen kannst. Also wäre halt schon cool, auch wenn du halt eh viel zusammenspielst oder so, dass du dich so ein bisschen da auch irgendwie, ne, Tank, DD, Heiler.
Aber beim ganzen Für und Wider, denke ich mal, werden wir alle drei kaufen, oder?
Also ich werd nicht abbestellen.
Aber der Hype ist ein bisschen.
Ich hoffe. Obwohl mittlerweile, das habe ich jetzt gesagt, ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich es ja nicht spielen, aber als ich dann gelesen habe, dass sie gesagt haben, man wird höchstwahrscheinlich die Sachen, die man in der Beta gemacht hat, übernehmen können ins fertige Spiel, habe ich dann gesagt, gut, okay, dann muss ich es ja nicht alles
nochmal machen. Dann hast du nur noch 12 Level.
Dann muss ich es ja nicht alles nochmal machen, dann könnte man ja doch mal reingucken, weil das ist ja das, was ich gesagt habe, was immer so nervig ist, man spielt es dann und dann muss man wieder alles nochmal machen, was man schon mal gemacht hat. Das wäre jetzt für mich gar nicht das ausschlaggebende Kriterium, weil die 8 Level, die hast du ja an einem Nachmittag mal eben gemacht.
Eben deswegen.
Das ist ja nichts gewesen. Und also spielen werde ich es wohl, aber mitgerissen hat mich es jetzt nicht.
Ne, war jetzt nicht so 100%, ne?
Aber wir haben ja auch
Konsole alleine gespielt. Wo wirst du spielen? Ja, deswegen frage ich ja gerade, bitte.
PS4, also.
Okay, dann können wir beide ja mal zusammenspielen, aber wir beide ja nicht, ne? Du kaufst es für die Xbox One, ne?
Spiele ich nicht. Also ich werde es mir vielleicht für beides kaufen.
Was?
Kann man das nicht über Konsolen hinweg zusammenspielen?
Du kannst es
cross-Plattform.
Nee, das geht nicht. Es soll wohl später generationsübergreifend gehen, aber nicht plattformübergreifend.
Genau, aus.
Wobei, selbst generationsübergreifend hatten sie doch gesagt, dass es unfair wäre, weil der eine kann halt, weiß ich
nicht, 1000 Meter weit gucken. Ja, deswegen gibt es da nochmal so Überlegungen, ja. Aber das war ursprünglich mal geplant, dass es generationsübergreifend gehen soll. Aber halt nicht anders.
Was mich wäre schon glücklich,
wenn es so eine Kiste geben würde, die accountübergreifend. Also, weil du kannst ja über deinen Bungie-Account hast du ja eigentlich beide Plattformen.
Ach so.
Aber du kannst noch nicht mal was
zuschicken.
Ja, das kannst du noch nicht mal. Das hatte ich halt gehofft. Das habe ich auch probiert. Aber also du hast ja so einen Tresor, wo du was ablegen kannst. Es geht aber nicht plattformübergreifend.
Ich habe jetzt in der Zeit, wo ihr so gequatscht habt, habe ich mir mal die Homepage angeguckt und die Grafik, muss ich schon sagen, find ich echt beeindruckend. Und ich habe jetzt gesehen, man kann es ja für 4 verschiedene Konsolen bestellen. Also jetzt habe ich ja gerade schon von euch gehört, man kann es vielleicht mal generationenübergreifend, aber nicht plattformübergreifend spielen. Aber ich will jetzt nicht irgendwie bei euch den Konsolenstreit wieder anfachen, aber da wird es ja Unterschiede geben zwischen PS3 und PS4 oder Xbox One und 360, also rein so von der Leistung her und von den Details.
Ich sag, dass es wird auf den neuen Konsolen richtig gut aussehen, auf den alten Konsolen wird es wahrscheinlich gut aussehen, aber halt nicht so gut wie auf den neuen Konsolen. Hm. Und wofür du es dir kaufst, ist persönliche Präferenz.
Okay, aber wenn dann schon
du eher bezahlst für die den aktuelle Online-Dienst,
Generation.
Ja, und du bezahlst für den Online-Dienst bei beiden gleich viel und ob du es jetzt dafür oder dafür spielst,
das macht
keinen Unterschied.
Genau, Microsoft hat ja da nochmal wegen dieser 10% Reserve, die sie für Kinect uns immer vorgeschrieben hatten. Das heißt also, die Xbox One war ja eh schon quasi theoretisch, oder was heißt theoretisch, also einfach, sie hat weniger Power als die PS4. Und von diesem weniger Power hat Microsoft gesagt, da müssen nochmal 10% quasi immer reserviert bleiben für Kinect-Funktionen. Ich habe nicht wieder das Falsche gesagt, also es ist ja Kinect. Sonst brauche ich einen Stromschlag wieder.
Und dann gibt es ja auch noch 4 verschiedene Versionen, die ich mir da kaufe.
Nein, aber sie haben aber auf jeden Fall jetzt erstmal dazu und da hat Microsoft eben zurückgerudert und deswegen war die Beta von Destiny auf der Xbox jetzt auch noch in, waren es sogar nur 720 oder 900?
Ich meine 900.
Okay, also in 900p, während auf der PlayStation 4 ja schon 1080p war. Es sah, wenn du jetzt dann meinst, dass du siehst, dann siehst du es auch. Also
hast du beide mal?
Ich habe beides gespielt. Ach,
das
also,
ist ja interessant.
Aber ich, wie gesagt, es war jetzt eben nicht so, dass du gedacht hast, oh mein Gott, sieht das schrecklich aus. Aber wenn du jetzt genau geguckt hast, dann hast du halt schon gedacht, ah ja, ich sehe schon, dass die Texturen ein bisschen schwammiger sind. Wahrscheinlich war es aber gar nicht so. Aber ich,
wahrscheinlich so, dass ich das nicht sehen würde.
Ja, also es war.
Also ich denke mal, egal für welche Version es war, man wird auf jeden Fall glücklich sein, egal wofür man es sich kauft, und man wird keinen Unterschied feststellen können. Also es ist einfach persönliche Präferenz.
Genau, wichtig ist ja dann, dass du das natürlich, dadurch, dass du es nicht plattformübergreifend spielen kannst, ist ja dann eben. Ne, musst dir halt dafür kaufen, wo deine Freunde es für haben. Weil ansonsten spielst du es halt immer alleine.
Deswegen kaufst du dir das zweimal, weil du so viele Freunde hast. Ne?
Weil ich so wenig habe. Ja, nein, Quatsch. Ich bin auch noch komplett hin und her gerissen. Also vielleicht würde ich mir auch, also für die Xbox habe ich mir halt die Limited Edition da irgendwie bestellt gehabt. Für die PS4 gibt es die auch schon nicht mehr. Da, ich weiß gar nicht, ob ich die ursprünglich mal vorbestellt hatte. Oder auch die
normale. Außer andere Hülle und sonst irgendwas ist da noch.
Ja, die haben die ersten 2 DLCs oder wie viel sind das? Also die ersten DLCs auf jeden Fall dabei. Das heißt, im Endeffekt zahlst du dann halt nicht mehr. Also kostet $100 oder 100 Euro. Und wie gesagt, sonst würdest du die DLCs ja eh dazu kaufen. Und du hast halt irgendwie so ein schnelleres Mount und, also so ein, ja nicht Mount, wie heißt es denn dann da?
So ein Gleiter.
So ein Gleiter halt irgendwie und glaube ich, ist es schneller. Irgendwie so kleine Goodies hast du halt wieder. Eigentlich soll man das ja nicht machen, aber.
9.9. kommt's raus.
Ja. Ja, und eben für die PlayStation 4 würde ich es mir vielleicht einfach nur als digitale Version, dann, weil ich muss nicht zweimal im Schrank stehen haben, vielleicht nur als digitale Version kaufen. Dann hat es wenigstens den Vorteil.
Wenn ich würde ich erstmal auf der Xbox spielen und dann würde ich es mir immer noch überlegen.
Ja, also. Wobei es ist schon so ein Spiel, was eben wo ich glaube, wir waren jetzt ja alle nicht so wirklich begeistert. Wir sagen ja alle so, ja, es war ganz gut, ja. Aber so, ich glaube, es wäre halt schon nochmal was komplett anderes gewesen, wenn wir jetzt eben wie früher unsere Halo-Sessions oder was.
Das wollte ich gerade sagen. Und wir haben zusammengespielt. Ja, historisch oder traditionell haben wir ja wirklich fast jedes Halo zusammengespielt immer und haben auch wirklich aufeinander gewartet.
Und bis Halo Master Chief Edition musst du dir auch noch eine Xbox One gekauft haben. Ansonsten brichst du mit der Tradition.
Ja, aber dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem, oder?
Ja, die Halo Master, zusammen. Die kommt jetzt ja vorher raus. Vorher, die kommt nachher raus. Ja, ja, okay.
November, Dezember kommt die.
Ja. Ja, also ich glaube einfach, das Spiel lebt wirklich davon, dass es auch mit Bekannten, mit Freunden zusammenspielst. Dann kannst du dich ja auch in irgendwelchen Clans organisieren. Und nachher die Raids musst du ja sogar zu siebt spielen. Zu sechst spielen.
Und da gibt es kein Random Matchmaking.
Und es gibt kein Matchmaking, genau. Das heißt, da muss man natürlich dann auch schon mal gucken, dass man noch.
Und gibt es richtig so Clans oder so eine Funktion dann? Wo
Clans
machen und so weiter.
Ja. Okay. Wobei ich mir halt die Raids noch nicht so richtig vorstellen kann, weil jetzt auch dieser Strike, der war halt wirklich einfach nur, dass man halt zu dritt drauf geballert hat und da war nicht viel mit, man musste irgendwo drauf achten oder der eine hat sich da.
Ja, vielleicht auch ein bisschen viel verlangt im Level 8, oder?
Ja, deswegen sage ich ja, das wird
also
wahrscheinlich
das
am Level gelegen haben, aber ich kann mir das auch nicht so richtig, ich kann mir halt bei einem Shooter noch nicht so wirklich einen Tank vorstellen.
Aber wenn du, ja, wobei also, das klappt ja eh noch nicht so wirklich mit dieser Rollenverteilung, oder?
Genau, deswegen weiß ich halt noch nicht so unbedingt, was da mir Gruppenspiel oder wie da eine Gruppendynamik entstehen kann, außer dass jetzt anstatt dass einer draufballert, sechs draufballern.
Hast du
also wo wir auf diese Spinne oder was das da war geballert haben, die dreht sich ja schon immer dahin, wo man jetzt hinballert und wir haben es dann teilweise so gemacht, der eine ist dann immer hoch und runter gelaufen, die anderen immer von der anderen Seite, also ich meine, jetzt nicht große Taktik, aber das Biest dreht sich halt dahin und dann ballert es halt wieder von der anderen Seite.
Du hast ja bei Borderlands 2 hast du ja auch zum Beispiel schon so ein paar Fähigkeiten, die du haben kannst, die auch einfach die Gruppe so ein bisschen buffen dann. Also ja, das ist irgendwie Support
für die anderen auf jeden Fall.
Genau, dass dann einfach so das Spiel dadurch ein bisschen anders wird, dass du zu mehreren spielst, weil halt einfach irgendwelche
wenn man sich gegenseitig hochbufft.
Genau, wenn man sich gegenseitig hochbufft. Und auch die Encounter bei Borderlands gab es ja auch ein paar, die echt schon heftig so ein bisschen waren. Wo auch da Feuer und da Scheiße und dann spawnen irgendwelche ja gut, kleinen Ads.
Das ist ja einfach trotzdem nur, dass sich dann sechs Leute drum kümmern müssen anstatt einer. Also
klar, im Endeffekt, aber
es
man
gibt
kann,
da keine, sagen wir so, es gibt da keine Rollen.
Richtig, genau. Das ist halt, also das sehe ich auch noch nicht. Den Tank sehe ich noch nicht da. Was sehr schade ist, weil das wären wirklich.
Weil ich kann mir halt auch zum Beispiel in einem Shooter keinen Heiler vorstellen. Weil ich wüsste nicht, wie der heilen sollte.
Ja, gibt's bei Borderlands auch. Der muss einfach auf seine Kameraden schießen.
Okay, das kann ich mir jetzt für Destiny nicht unbedingt vorstellen.
Also, oder halt eben über so indirekte Heilung einfach, indem du halt irgendwelche Dinger stellen kannst, die halt dann die Gruppe heilen. Hast du ja auch in Borderlands. Der Soldat ist das oder sowas.
Ich könnte es mir noch vorstellen mit Heilzonen, die man irgendwo hin.
Ja, das wäre ja quasi so eine Art Heilzone dann, ja. Also einfach du machst halt Tastenkombi und dann spawnst du so einen Turm an deiner Stelle und der kann halt eben auch die Gruppe heilen, die da in der Nähe ist. Sowas könnte man halt auch machen. Aber es ist halt die Frage, ob sowas kommt, weil das war halt alles in der Beta nicht drin und eigentlich weiß ich nicht, was die Beta jetzt groß gebracht haben soll. Also diesen einen Load-Test, den sie ja dann hatten, wo du dich zu einer bestimmten Zeit einloggen solltest, der war vielleicht für die ganz wichtig, okay. Aber der Rest, also ich glaube, das war jetzt eher kontra. Eben weil der Hype jetzt so ein bisschen vielleicht auch abflacht, weil es einfach, also ich weiß nicht, vielleicht Leute, die es zusammengespielt haben, sind vielleicht nach wie vor total begeistert, dass es das Beste seit geschnitten Brot
also,
ist. Aber
also momentan ist es eher so, ich lese ja immer so die Kommentare auf NeoGAF und nehme da so ein bisschen die Stimmung auf, wie da die Leute das alles so sehen. Und da hat halt diese Aussage, dass es jetzt pro Planet nur eine Zone geben wird, schon für ziemlich Aufregung gesorgt. Weil das halt wirklich bedeutet, okay, das war jetzt also die Erde, die wir da gesehen haben. Und das war ja nicht wirklich viel.
Also. Hast du an dem Tag eingeloggt, als du auf den Mond gingst? Mhm. Also ich hab zwei Level gespielt auf dem Mond.
Ich habe auf dem Mond nur dieses PvP-Zeug gespielt.
Das nee, auch, also ich hab dann die normalen Level gespielt irgendwie. Das war dann schon ein bisschen schön, mal nicht Alt-Russland zu sehen. Weil ich konnte es halt auch schon nicht mehr sehen. Also das war auch grausam. Zumal ich es ja auf zwei Konsolen mir halb angetan habe. Auf der Xbox habe ich auch gar nicht mehr so lange gespielt dann. Aber ja, bleibt halt abzuwarten, wie abwechslungsreich es dann wird, wie viele Zonen insgesamt noch kommen. Weil wenn er jetzt so schnell levelt, dann würde ja reichen, wenn man drei Zonen hätte, so ungefähr. Ich meine, wie viele Stunden Spielspaß wird man für einen Vollpreistitel mindestens erwarten? Ne? Für einen Shooter 20, 40, bis du es einmal durch hast?
Man darf es halt wirklich nicht mit anderen MMOs vergleichen, also mit keinem, weil wenn ich überlege, ich kenne keinen MMO in den letzten Jahren, was rausgekommen ist, wo man innerhalb von 2-3 Tagen mit normaler Spielzeit, nicht Hardcore-Gaming-mäßig, das Max-Level erreichen konnte. Sondern das waren halt immer irgendwelche, wo du Tage für gebraucht hast oder so. Ich überlege, Elder Scrolls hatte Level 50 als höchstes, The Old Republic hatte auch Level 50 als höchstes, Wildstar hat auch Level 50 und da brauchst du halt immer wirklich einiges an Zeit, bis du das mal erreicht hast. Wenn die jetzt wirklich auf Level 20 machen und du an einem Nachmittag auf Level 8 kommst, ist das schon echt kurz.
Bleibt halt zu erwarten, was für ein Endgame haben. Vielleicht ist das ja der Unterschied zu den anderen, weil ein anderer Shooter hat halt kein Endgame.
Da fängt es erst mit Level 20 an, das Spiel.
Und wenn es da halt auch so ist, dass es dann mit Level 20 anfängt, genau.
Bei vielen Spielen.
Ja, aber was willst du dann noch großartig dann machen? Das ist ja eben da, weil dann ist die Story zu Ende. Vielleicht mehr oder weniger. Und dann kannst du nur noch die irgendwelche Random-Missionen machen. Also
PvP und Strike.
Und gerade PvP brauche ich halt in dem Spiel nicht zu machen, weil da würde ich halt eher in Titanfall oder in Call of Duty oder in Battlefield reinschmeißen. Weil da dann, ne? Vor allem, wenn es dann irgendwie ein PvP ist, wo du dir Vorteile dadurch erkaufst, dass du einfach ein höheres Level hast oder die super Waffe hast, die ein anderer noch nicht hat oder so. Das ist dann auch wieder schwer zu balancen. Also Destiny Beta. Ich hatte mir auch irgendwie mehr versprochen gehabt. Also es fühlte sich nicht so episch an, wie ich es gehofft habe. Und diese Anlehnung an Halo, also man merkt schon, dass es, also wie die NPCs in Deckung springen, aus der Deckung rausspringen und sowas, das ist schon 1:1. Genau die KI, die auch Halo an der Stelle verwendet.
Ihr spielt ja schon ziemlich viel, ne? So im Gegensatz zu mir.
Nö.
Im Gegensatz zu gar nicht.
Bei mir war das nur genau, das eine jetzt.
Im Gegensatz zu gar nicht. Würde mich mal interessieren, gibt's so ein Watch Ever so für Spiele quasi? Gibt's sowas schon? Twitch? Wo man sich quasi da so eine Spiele-Flatrate?
Ach so, ja, gibt's ja jetzt ganz aktuell.
EA.
Ja, also, mit diesem EA Access.
Genau.
Da haben wir ja.
Also von einem einzelnen Publisher ist das.
Nee, es ist, also zum einen gibt's ja PlayStation Now.
Ja, das ist ja eher so, dass du immer spielst, also beziehungsweise, also Live Gold und, oder Games with Gold und PlayStation Now ist ja so, dass du zwischendurch Spiele reingeschmissen bekommst. Nee,
also jeden PlayStation Monat. Plus. Du hast PlayStation Plus Abo und
ja, PlayStation Plus, genau. Und PlayStation Now kommt ja erst noch. Das wird ja auch Streaming. Dann gibt's EA Access jetzt ganz neu.
Also es gibt aber noch nichts wirklich im Moment, sondern es ist beides.
Auf PC gibt's doch dieses Gamesload oder so.
Ist eingestellt.
Nicht mehr? Ja. Gab es mal.
Dicht gemacht.
Das war doch mal von der Telekom, oder?
Genau.
Nee,
also Music Load.
Aber wenn ich EA Access richtig verstanden habe, ist das bisher nur für die Xbox One angekündigt.
Auch weiterhin wird es so bleiben, weil da Sony meiner Meinung nach einen kleinen Fehler gemacht hat. Und Sony gesagt hat, sie sehen da keinen Mehrwert für die Konsumenten von Sony.
Ja, weil ich glaube, Sony hat doch nochmal dieses PlayStation Now. Und die vermarkten ja zum Beispiel 4 Stunden Spiel für 3 US-Dollar. In ihrer offenen Beta, also was jetzt mal ein ganz anderer Preis ist, als das, was EA Access da anbietet.
Ich glaube, die Preise von PlayStation Now werden noch 5-mal hoch und runter gehen.
Aber ich glaube, die Preise von EA Access werden, wenn sie so bleiben, dann werden die Spiele nichts Besonderes sein. Also zurzeit ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, hier in dieser Beta oder in diesem Test, angekündigt Battlefield 4, FIFA 14, Madden, NFL 25 und Peggle 2 für 4 Euro im Monat oder 25 Euro im Jahr. Und das ist ja total billig. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich will mir das neue FIFA kaufen und die würden zum Beispiel FIFA 15 jetzt da reinnehmen, dann habe ich es ja sofort wieder raus. Also das wäre ja Wahnsinn. Deswegen glaube ich, und gerade wo ich an EA denke, die ja sonst auch nicht FIFA schenken, deswegen glaube ich nicht, dass sie für das Geld viel mehr bringen werden, als das, was jetzt vielleicht schon dabei ist.
Ich glaube, also, dass das ähnlich wird wie Games with Gold oder PlayStation Now, dass da alte Spiele reinkommen.
Ja, sowas.
Also Spiele, die vor einem Jahr oder so aktuell waren oder vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr.
Sie machen das ja ganz geschickt. Also jetzt ist es FIFA 14, aber es ist FIFA 15 steht ja vor der Tür. Und sie sagen, FIFA 15 soll auch kommen. Steht ja, ja auch auf dem Bild schon drauf und so. Aber die Frage ist ja, wann wird das dann kommen?
Genau,
und
das wird ja vor zum FIFA Anfang, 16 kommen, vermutlich.
Genau, kann ja zum einen dann eben sein, du hast halt eben diese Backlist, die du spielen kannst. Und die hat ja letztendlich dann A, den Nebeneffekt, dass du DLCs kaufst dafür unter Umständen. Also zum Beispiel für ein Battlefield kannst du dir dann plötzlich einen DLC kaufen, den du vorher nicht kaufen konntest. Oder du wirst halt einfach angefixt für die...
FIFA kannst du auch viel kaufen.
Ja, ja gut, das ist ja... Aber da muss man es nicht kaufen, das ist ja nur, wenn man diese komische Liga da spielt. Wenn du jetzt einfach nur FIFA normal spielst, dann hast du ja nichts davon, wenn du was kaufst. Aber bei Battlefield gibt es ja Map-Packs und sowas. Und also zum einen, dass du dir einfach dann trotzdem noch ein paar Konsumenten erschließen kannst, die halt die DLCs kaufen. Oder du kannst die Leute halt eben anfixen für die neuen Versionen. Also, dass da wirklich das brandaktuellste Zeug reinkommt, wie Bastian ja gerade sagte. Also, das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich.
Glaube ich auch. Deswegen würde ich das erstmal ein bisschen beobachten.
Andersrum für den Preis natürlich, mein 3,95 € im Monat, das ist ein No-Brainer eigentlich. Ja. Ne? Aber
gut, aber von den Sachen, die sie jetzt anbieten, also Battlefield habe ich, FIFA 14 jetzt im Prinzip auch im erweiterten Haushalt. Madden nicht und Peggle, okay, das spiele ich eh woanders.
Genau, aber auf der anderen Seite, selbst wenn sie, also das habe ich halt auch überlegt, dass wenn jetzt ein aktuelles da reinkommt, also zum Beispiel in FIFA kaufst du die halt jedes Jahr neu normalerweise. Frage ist aber, spielst du das dann wirklich auch ein ganzes Jahr lang oder kaufst du es wirklich jedes Jahr oder kaufst du nur alle paar Jahre? Also einfach, selbst wenn sie jemandem jetzt eine unheimlich große Bibliothek kostenlos zur Verfügung stellen, ist ja die Frage, ob denen da wirklich groß Umsatz verloren geht, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele so der Durchschnittsspieler überhaupt noch kauft im Jahr. Also ob jetzt jeder sich 8 EA-Spiele im Jahr kauft oder sowas.
Aber wenn das halt Angebot, praktisch. Wenn die jetzt zum Start von FIFA 15 bringen würden, was gibt's denn dann für einen Grund, FIFA 15 so zu kaufen? Dann würde doch jeder da so drauf zuschlagen, drauf zu und dann zugreifen. Und
also
dann,
das ist ja nur ein Drittel. Es wird vielleicht ein noch mal ein so ein Lockspiel geben, aber die werden das nicht für ihre Library machen.
Ja. Wir werden es abwarten, aber ich bin auch eher skeptisch.
Also ich hatte versucht, mich anzumelden, aber außer für ein Newsletter zu registrieren, kann man im Moment noch nicht wirklich was machen.
Okay.
Die Sache ist halt, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass halt die bei EA, ich meine, gut, das ist jetzt schon seit langem so, die Qualität von neuen Iterationen immer weiter abnimmt. Also, wenn du dir die FIFA im Vergleich anguckst, wie viele neue Funktionen da drin sind, wird das immer weniger.
Ist vielleicht auch immer schwieriger, und, muss man dazu sagen. Also es ist ja schon extrem ausgereift.
Battlefield Hardline war für mich das größte, das schlimmste Beispiel in dem Zusammenhang. Weil Battlefield Hardline wirklich quasi nichts anderes ist als ein Reskin von Battlefield 4. Da ist alles andere, das gesamte Interface ist gleich, wie du ein Spiel joinst, wie du die Waffen auswählst, alles ist 100%ig gleich, es ist nur ein Reskin. Und wird zum Vollpreis dann verkauft.
Hast du es auch mal gespielt, dass du es wirklich so jetzt...
Also ich hab mehrere Streams.
Okay, weil verfolgt. Sie ja von dem, wie sie den Trailer zumindest gezeigt haben, sah es ja doch irgendwie noch anders aus.
Nee, ich hab Streams geguckt, als sie in der Beta da... das alles gespielt haben. Und das war wirklich, als würde man Battlefield 4 Stream gucken.
Okay.
Es war fast alles...
Also auch von der Geschwindigkeit her?
Von der Geschwindigkeit her, von dem gesamten Interface her. Es war alles an der gleichen Position. Es war alles auf die gleichen Tasten belegt. Es war exakt
Ja gut, ich meine, dass die Tastenbelegung und...
Nein. Ich meine auch, dass die alle Einblendungen, alle Texteinblendungen, die kommen, das war der gleiche Fond. Das war alles exakt hundertprozentig das gleiche wie bei Battlefield. Nur es waren halt, dass es nicht irgendwelche Russen und Amerikaner waren und Chinesen, sondern es waren halt irgendwelche Terroristen und irgendwelche, beziehungsweise irgendwelche Diebe und irgendwelche Polizisten und der Jeep war kein Jeep, sondern es war halt ein Polizeiauto und das Motorrad hatte jetzt einen aktuellen Skin und hatte nicht irgend so ein Motorrad von, ja. Also es war exakt das gleiche, nur halt mit Polizeiskins. Mhm. Alles andere war exakt 100%ig.
Da kann man ja ruhig nochmal 69 € für nehmen, finde ich.
Es war einfach wirklich so, die Einblendung, die kam, du kriegst ja ansonsten bei Battlefield 4 ständig irgendwelche Ribbons und da kamen da halt irgendwelche Embleme, aber das gleiche Einblendung, alles gleich. nur halt anderes Symbol. Und das dann als Vollpreisspiel zu verkaufen.
Ist schon frech. Ja, und sie haben ja noch so getan, als wäre es eben was anderes. Also zumindest wie sie den Trailer präsentiert haben, hat man ja schon das Gefühl gehabt, das spielt sich auch ein bisschen anders. Ein anderes spielt sich schneller und eben ein bisschen mehr Action. Gut. Wo wir gerade bei Spielen sind. Haben wir sonst noch irgendwie gerade aktuelle Spielethemen?
Oh ja, unbedingt.
Ne? Damit der Michael doch noch mal ein bisschen was lernt.
Ich spiele doch was? Mal nach langem wieder was. Ich weiß gar nicht mehr.
Aber was du wirklich spielen könntest, lieber Michael, also hier absolute Empfehlung an dieser Stelle.
Ja.
Auf deinem wunderschönen iPad gibt es nämlich jetzt auch schon länger das Hearthstone. Von Blizzard, das WoW-Sammelkartenspiel quasi.
Hm, okay.
Es ist ein Sammelkartenspiel und kein Trading. Genau, also ein Sammelkartenspiel.
Collectible Card Game.
Ne? Also,
und die kann ich dann digital sammeln.
Kannst du dann digital sammeln, so sieht's aus. Und also Hearthstone haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist halt ne, nach wie vor ein super Spiel. Und was jetzt eben gestartet ist neu, sind die Solo-Abenteuer. Wo du jetzt als erstes Solo-Abenteuer Naxxramas spielen kannst.
Das hört sich irgendwie albern an. Ein Sammelkartenspiel in Naxxramas.
Nein, also in dem Sammel kannst du Naxxramas spielen. Was ist daran albern?
Kann ich mir sogar nicht vorstellen.
Doch, du kämpfst gegen die Bosse da.
Ach so, okay.
Ich bring's mal auf den Schirm, vielleicht.
Weil das hört sich von daher albern an, weil so Naxxramas sind für mich so große Bosse quasi in WoW,
die nicht
so einfach zu legen sind. Und wenn ich mir dann so ein Kartenspiel da vorstelle, wo ich so ein paar Karten dahin lege, ist für mich irgendwie was anderes.
Naja, im heroischen Modus sind die jetzt auch nicht so einfach zu legen, da brauchst du auch schon spezielle Decks für.
Die sind auch.
Ja, aber das ist ja in dem Sinne nicht so ein Kampf, also weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so ein.
Also, was sie ganz schön gemacht haben, sie haben halt auch die Encounter doch so ganz gut daran angelehnt, dass man sich auch da so ein bisschen wieder, dass man die Sachen so ein bisschen wiedererkennt. Ich brauche mal eben hier ein Stromkabel, deswegen frickle ich hier gerade ein bisschen rum.
Thorsten, gibt's denn da In-App-Käufe?
Ja.
Und du spielst das?
Du kaufst ja etwas für immer.
Wie, du kaufst ja etwas für immer? Das ist ja bei anderen In-App-Käufen auch so.
Das ist hier schon was anderes.
Drücken wir es so aus, du kannst dieses Spiel, ohne einmal irgendwo Zeitverzug zu haben oder ohne einmal irgendwo warten zu müssen, komplett so viel spielen, wie du willst, ohne einmal Geld einzuschmeißen. Und du hast
aber ist halt die Frage, ob du diesen Endboss schaffst.
Ja, den schaffst du mit einem Deck, wo du nicht eine Karte von brauchst, die du nicht kostenlos am Anfang bekommst.
Du spielst das auch? Hm? Hast du schon mal was ausgegeben?
Ja, ich habe jede Menge da schon ausgegeben.
Thorsten, aber das ist ja
bei mir freie Wahl gewesen.
Was heißt denn, ja gut, in App-Käufe ist immer freie Wahl, man wird da nicht zugezwungen.
Also nee, aber ich habe mich da nicht so gefühlt, wie ich muss das jetzt machen, um weiterzukommen.
Hey, du bist ein Suchti, ist ganz klar. Oder nicht?
Das sagt er hier.
Ich kenne das.
Nein, du, also.
Ja, aber gerade du, Thorsten, der Anti-In-App-Kauf
ja,
aber, hier,
nee,
der
nee,
normalerweise sagt, hier, ich kaufe kein Spiel, was In-App anbietet.
Also ich sag mal so, ich kaufe kein Spiel, was In-App anbietet. Also allein schon hier ist In-App nicht In-App, sondern hier ist In-App über
X-App.
Genau. Ja, also das ist schon mal der erste Unterschied.
Ach, dann geht noch nicht mal 30% an Apple.
Nee, da geht nichts
an Apple. Das ist ja wohl das
Allerletzte. Du kannst auf dem iPad, glaube ich, kannst du auf dem iPad überhaupt
hintergehen.
Kaufen? Ich glaube, du kannst auf dem iPad gar nicht kaufen.
Das kann sein.
Und das akzeptiert Apple? Dass das
ja, mittlerweile akzeptieren die das.
Ja. Okay.
Also gehen wir mal auf
Shop. Wir reißen das Spiel mal rein, oder? Werden das mal melden, oder? Michael. Genau. So geht's ja nicht weiter.
Nee, du kannst wirklich. Ah nee, hier oben kannst du auch für Geld kaufen.
Shop kaufen.
Kannst du auch für Geld
kaufen. Aber du kannst da keine 5000 Münzen kaufen, um dann jetzt noch dreimal schneller da zum Gegner zu kommen.
Nein, also
aber 45 Euro gerade ist
also,
das Paket, was wir
ja,
hier unten haben.
Aber für 40 Booster Packs. Also das ist schon in Ordnung. Also ich glaube, ich habe zweimal 15 in Summe gekauft, also habe ich auch so ein paar 30 Euro ausgegeben. Naja, jedenfalls, ja, du hast ja Sammelkarten, das heißt, du kaufst eben Kartenpacks Ja. Und da hast du dann neue Karten drin. Aber du bekommst auch regelmäßig Gold. Und für dieses Gold kannst du dir die Dinger auch kaufen. Also du kannst das wirklich ohne Geld auszugeben wunderbar spielen und hast da genauso viel Spaß. Das Solo-Abenteuer allerdings musst du wirklich kaufen, aber auch das kannst du wiederum für Gold kaufen. Da musst du halt nur etwas länger für...
Und das kostet 700 Gold und du kannst jeden Tag eine Quest machen, die dir zwischen 40 und 60 Gold gibt. Also das heißt, du könntest innerhalb von einer Woche, wenn du, du kriegst auch alle drei Siege noch zusätzlich Gold, innerhalb einer Woche kriegst du die 700 Gold locker zusammen.
Also musst du doch warten.
Aber die 700 Gold sind für einen Wing dann nur.
Genau.
Ja, und dann musst du eben, also alternativ kannst du 17 Euro für alle Wings bezahlen. Das hat mir dann
okay, aber nee, das heißt, nee, du musst nicht warten, weil die, die werden, die Wings werden jetzt einfach generell wöchentlich freigeschaltet, egal ob du sie bezahlst oder nicht. Selbst wenn du jetzt schon alle kaufst, kriegst du die trotzdem erst in ein oder zwei oder drei Wochen.
Ja.
Die werden jetzt gerade einfach so Woche für Woche langsam freigeschaltet. Für alle, egal ob du bezahlst oder nicht.
Genau. Genau. Jedenfalls, es ist auch das erste Solo-Abenteuer, also ich denke, da werden auch noch jede Menge folgen. Wie gesagt, jetzt Nax Ramas. Du hast dann drei Spielmodis. Erstmal den normalen Modus, dann Herausforderungsmodus und dann den heroischen Modus. Im normalen Modus, also ich habe, weil ich noch kein schönes Deck selber gebaut habe, mit dem Standard-Schamanen-Deck gespielt und das war echt schwer. Zumindest gegen Maxma war das echt richtig assi. Also da habe ich lange dran gekämpft irgendwie. Gut, ich kann ja einfach mal gegen Noth gerade hier ein Spiel starten. Wie gesagt, du wählst dann halt dein Deck aus. Da hatte ich immer hier mein gebautes Schamanendeck. Alternativ kannst du halt eben, und das sind halt eben die Decks, die hast du schon immer. Von Anfang an, auch ohne, dass du überhaupt eine Karte zusätzlich gekauft hast. Wenn du diese Decks dann spielst, levelst du sie und indem du sie levelst, bekommst du eben neue Basiskarten hinzu. Also zum Beispiel mein Schamane hat jetzt auch schon alle Karten, die es gibt, wenn die anderen eben noch ein paar weniger haben. Also hier zum Beispiel da der Schurke hat nur 14 von den 20 Basiskarten und sowas. Also das geht halt auch von alleine quasi. Indem du einfach ein bisschen spielst, kriegst du auch die Karten und du kannst ja am Anfang einfach dann dieses gegen Computer spielen, einfach jetzt nicht dieses Solo-Abenteuer, sondern ganz normale Versus-Matches und dann levelst du auch echt sehr schnell. So, und dann haben sie jetzt halt hier diese Besonderheit. Normalerweise spielst du ja gegen, wenn du den gegen Computergegner spielst, hat der quasi genau die gleichen Möglichkeiten wie du. Also er hat auch einfach nur ein ganz normales Kartendeck und ist eigentlich jemand, den du auch selber spielen könntest. Das heißt, er hat auch keine Sonderfähigkeit, die du jetzt nicht selber hast. Jetzt in diesem Solo-Abenteuer ist es halt so, dass die Bosse alle eine bestimmte Spezialfähigkeit halt eben haben, die jetzt auch meistens schon ein bisschen imbar ist. Also zum Beispiel bei Noss ist es halt so, jedes Mal, wenn einer von deinen Leuten stirbt, also ein Minion, was du beschworen hast, stirbt, kriegt er ein Skelett gespawnt. Das ist halt schon relativ heftig. Auf der anderen Seite kann man das auch, je nachdem, was man sich, man kann sich jetzt auch ein Deck bauen, was extra dagegen so ein bisschen aktiv ist, weil wenn der halt ganz viele Skelette draußen hat, kann der keine großen Viecher mehr spawnen. Ist halt da zum Beispiel auch bei Maxma so eine Taktik gewesen, weil du hast halt nur 7 Karten, die du gleichzeitig ausgelegt haben kannst. Und wenn er jetzt 7 Scheißkarten ausgelegt hat, dann kann er nichts mehr machen. Und dann kannst du in Ruhe ihn da runterhauen irgendwie. Kriegst natürlich trotzdem jedes Mal so ein bisschen Schaden, weil er hat dann 7 Karten draußen, die jeweils mindestens mal einen Schaden machen, vielleicht auch mal 2. Das heißt, du frisst dann trotzdem pro Runde 7 bis 10 Schaden oder sowas. Aber das kannst du ja 3 Runden überleben. Weiß ja 30 Leben und kannst dich auch immer noch ein bisschen heilen und so und musst dann halt einfach gucken, dass du den so irgendwie versuchst, ein bisschen zu kontrollieren, was er machen kann und so. Also zum einen haben die Bosse halt eben diese Spezialfähigkeiten, die ein bisschen imbar sind im Vergleich zu dem, was die Gegner normalerweise können. Und auch die Karten, die sie spielen, sind schon auch manchmal ein bisschen heftig. Das sind auch Karten, die du selber nicht bekommst. Das heißt, du bekommst
ein paar davon schon.
Ein paar davon, ne, genau.
Habt ihr schon gegeneinander gespielt?
Auf der Gamescom mal.
Aber jetzt hier so nicht, weil das auch nicht so spannend ist.
Wir sind auch so gut wie nie mal gleichzeitig in Hearthstone online.
Ja.
Okay. Das ist die wichtigste Frage für mich. Gibt es da einen Paladin?
Natürlich. Natürlich gibt es einen Paladin.
Ja, dann muss ich das Spiel spielen.
Also das wäre auf jeden Fall, also vor allem, und es ist auch auf dem iPad wirklich richtig schön spielbar. Also, ne, Solo-Abenteuer sind jetzt draußen. Ersten 2 Flügel von Nax Ramas sind spielbar. Ich habe mir jetzt direkt das ganze Set gekauft, einfach weil es ein bisschen günstiger dann ist. Das erste konnte man sich ersparen, indem man das letzte Woche schon durchgespielt hat, wenn du es jetzt kaufst, musst du auch das erste bezahlen, glaube ich, ne?
Nee, einen Monat lang gilt das.
Okay, das heißt, noch einen Monat, also noch zwei Wochen lang, sind es dann jetzt nur noch, kann man, wenn man den ersten Wing durchspielt, sich zumindest diesen ersten Wing für immer sichern.
Aber brauchst du nicht, Michael, man kann auch alles sich so erspielen, man muss kein Geld ausgeben.
Richtig. So.
Ja, ich werde also, das mal ausprobieren. Das ist da wirklich so.
Und vor allen Dingen, ich meine, man sieht ja auch den Unterschied, wenn man jetzt einfach mal hier geht, auf Top-Charts.
Ja, das liegt ja nicht daran, weil die Leute weniger Apps. Geld ausgeben, oh. Sondern weil das so ein
Nerd. Wollte vorhin sagen, es darf nicht in den Top 10 der umsatzstärksten Apps für ein Free-to-Play-Spiel sein. Und es ist auf Platz 7, verdammt. Und
das liegt nur daran, weil das so ein Nerd-Spiel ist und nein, nicht so massentauglich.
Nein, das
ist.
Liegt jetzt daran, dass gerade alle diese 17 Euro bezahlt haben, um sich alle Wings freizuschalten. Hm. Und nächsten Monat sieht das wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Ja, aber es ist mit Clash of Clans und so nicht vergleichbar. Hast du
also auf jeden beide Fall Wings geben schon durch? Die Leute genug Geld
auch aus. Auf Heroisch schon was gespielt?
Mal getestet, aber da musst du dir spezielle Decks verbauen. Zum Beispiel der erste, der spawnt ja ein Skelett, was 1-1 hat, mhm. Wenn du, mhm. Wenn er einen von dir tötet. Im heroischen Modus ist das 5-5.
Oh.
Das heißt, jedes Mal, wenn ein Minion von dir stirbt, kriegt er einen 5-5er.
Okay. Ja, aber du kannst im Normalmodus kannst das als Taktik verwenden, um ihn zu schwächen, indem du einfach viele Einserkarten spielst, die er tötet und dann.
Gegen Mexer Heroic gibt es eine ganz einfache Taktik, ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast. Weil dann hat sie die Fähigkeit für 0 Mana, 2 Karten von dir, die da liegen, wieder zurück auf deine Hand zu setzen.
Okay.
Und da kannst du es halt so machen, dass du dafür sorgst, dass sie irgendwann nur 1-1er-Kreatur draußen hat. Und dann ein Paladin spielst, wo wir das Thema gerade schon mal hatten. Und der hat ja Kreaturen, die du ausspielst und die geben dir 6 Leben zurück. Mhm. Und zeitgleich kannst du dich halt auch noch zwischendurch heilen. Und du machst das dann halt so, dass du dafür sorgst, dass du jede Runde 7 Schaden bekommst, er aber nichts ausspielen kann. Spielst jede Runde 2 Karten, auf keinen Fall mehr. Mhm. Heilt sich damit immer um die 7 Schaden. Und am Ende verliert Maxner durch Fatigue. Weil sie dann jedes Mal Karten ziehen muss und keine Karten mehr hat und sich dann irgendwann selber tötet.
Mhm. Warum tötet sie sich immer selber? Achso, kriegst du immer Schaden.
Sobald du keine Karten mehr hast,
ja.
Das erste Mal, wenn du danach ziehen musst, kriegst du einen Schaden, das nächste Mal 2, das nächste Mal 4, okay. Das nächste Mal.
Okay.
Und du musst einfach nur dafür sorgen, dass du auf keinen Fall neue Karten ziehen musst.
Okay.
Also gut sind auch so Karten, die du ausspielst, wodurch dein Gegner Karten ziehen darf. Und dann am Ende stirbt sie dann durch Fatigue.
Also siehst du, gibt es schon deutlich Unterschiede.
Aber nur im heroischen Modus.
Okay. Im normalen Modus hat das aber auch ganz gut funktioniert, einfach durch diese, dass sie da einfach jede Menge Schrottkarten hatte und du dann einfach, weil die konntest du ignorieren, während eben manche Karten, die sie spielt, halt schon echt richtig übel sind.
Ja.
Also die dann auch mal so immer höher stacken vom Schaden her und sowas. Also zum Beispiel dieser Riese, dieser Meeresriese, der ist schon, der ist auch schon assi gewesen, jedes Mal, wenn er kam. Weil der ist ja immer billiger, je weniger Leben, nee, irgendwie sowas. War auf jeden Fall schon nicht so einfach. Und die hast du die Herausforderungen auch gespielt? Kriegt man da immer die gleichen oder ist das random?
Immer die gleichen.
Also Schurke und
genau.
Das andere, was war das andere? Druide? Nee.
Druide und Schurke beim ersten.
Ja. Jetzt habt ihr Michael aber unterbrochen. Er wollte ja erzählen, was er gerade spielt.
Nee.
Doch.
Genau, aber bevor ich das mache, habe ich nochmal eine Frage zu dem Hearthstone-Spiel. Spielt man das immer alleine oder kann man das auch quasi zu mehreren spielen?
Du spielst es alleine, aber du kannst es gegen den Computer oder gegen andere Leute spielen.
Entweder gegen Random oder gegen Leute aus deiner Freundesliste.
Mhm. Aber die beiden haben ja noch nicht zusammen gespielt.
Auf der Gamescom.
Ja. Ah, okay.
Und da habe ich verloren.
Und seitdem spielt er nicht mehr zusammen.
Das hat damit jetzt nicht direkt zu tun. Ich bin ja ein schlechter Verlierer, aber noch schlechterer Gewinner, von daher.
Am besten, man spielt gar nicht gegen dich.
Richtig, das ist am allerbesten.
Ja.
So, möchtest du
jetzt erzählen, was du spielst? Ich wollte vorhin erzählen, genau, da ich ja eigentlich nie was spiele. Aber irgendwie sind wir ja letztens doch auf so ein lustiges Spiel gekommen, was wir dann im Internet entdeckt haben.
Ach, wir,
Slap
ja,
the Nerd. Also wir können uns da quasi selbst schlagen oder Ohrfeigen. Okay. Ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Also man sieht, wenn man da startet, Thorsten zeigt es ja wahrscheinlich jetzt auch gleich.
Vielleicht,
man sieht quasi so eine Schulklasse und dann melden sich entweder normale Schüler oder halt Nerds, die man halt an ihrer typischen Brille oder Zahnklammer oder was auch immer erkennt, und denen muss man dann halt immer eine Ohrfeige verpassen, weil sie sich halt immer melden.
So eine Art Mobbing.
Das ist eigentlich ganz witzig.
Ja, politisch korrekt.
Thorsten, ist weißt du noch, unbedingt.
Wir haben ja nach, wir haben
sind ja nach Frauen
nach
über
Flappy
Männer.
Bird gesprochen und auch alle
alle Klone. Ist
natürlich, ich habe natürlich keinen Flash hier, also muss ich das mal im Chrome starten.
Stimmt, und ich kam dann übers Wortspiel irgendwie Slappy Bird und dass man doch irgendwen schlagen könnte, und dann kamen wir irgendwie auf Slap the Nerd.
Und dann gibt man das ein und dann findet man plötzlich das Spiel.
Okay.
Ja, aber wie das immer so ist,
es gibt natürlich schon ein Browserspiel, ne?
Genau, es ist ein Browserspiel. Aber das wäre halt auch ein fantastisches Spiel fürs iPad. Wenn es denn dann jetzt gleich mal hier losgeht. So, der Ladebildschirm ist zu Ende. Und es geht los.
Ja. Oh, sogar mit Ton.
Ja, ich habe mal den Ton angelassen.
Okay.
Also, ne, im Endeffekt, die musst du hauen. Hier, Mario, ne, die vier.
Okay.
Und die vier darfst du nicht hauen. Das sind nämlich die coolen Kinder. Ne? Und dann gibt es noch die Bücherwürmer, auf die muss man besonders aufpassen, weil die weichen deinen Angriffen nämlich aus.
Oh, das ist aber schon schwer, ne?
Jetzt geht's los.
Sehen ja alle so ähnlich aus, ne?
Ja, ja.
Na, muss schon ein bisschen konzentrieren.
Eine deckt nicht keine. Deckt nicht auch eine.
Also man sieht jetzt eine Klasse von hinten, die Hinterköpfe. Und immer wenn sich einer umdreht, dann kann man halt überlegen, muss man den hauen oder nicht.
Genau, nee, die liegen da und schlafen. Nee, ich habe noch keine.
Ach so, die schlafen dann ganz normal, so im Schulalltag.
Genau, wie das so ist. So, jetzt bin ich schon hier. Na, schön. Die Musikstunde ist rum, jetzt kommt die nächste. So, da kriegt erstmal eine, kriegt wieder eine.
Na, auf jeden Fall. Das ist ganz witzig, so für zwischendurch. Wenn man mal gerade wieder eine Aggression ablassen muss.
Aber das ist dann doch nichts, was ich meinen Kindern mal so zeigen werde, glaube ich. Pädagogisch ja, nicht eher was super wertvoll.
Kommt drauf an, zu was du sie erziehen möchtest.
So, aber ich höre jetzt mal hier auf, ist ja nicht so ganz spannend, aber es ist auf jeden Fall lustig gemacht. Das ist ein nettes Spiel für zwischendurch, ja.
Ja, oder du zeigst ihnen damit, dass sie aufpassen sollen, wenn sie selber Nerds werden, dass sie nicht geschlagen werden.
Aber da gibt es doch auch
so ein Spiel,
ich suche das gerade die ganze Zeit. Beat the Boss heißt das oder sowas in der Richtung, wo man auch, also auf dem iPad immer irgendwelche Figuren Gewalt antun kann in so einem komischen Raum. Da kommt die Sache auch so ein bisschen nahe, sagen wir mal so, von dem Hintergrund her. Bloß das hat irgendwas mit Boss zu tun.
Naja.
Aber das ist jetzt dein neues
Spiel. Ja, das spielst du also jetzt.
Spielst du jetzt immer freitags abends?
Ja, stundenlang jeden Tag, also. Genau.
Was hast immer du da vor? Deine Turtle oder was ist das?
Genau, das ist meine Smart Turtle hier mit meinem iPhone drauf.
Ja, ich habe dich heute auf meinen Mi-Stand geklebt. Ich habe es jetzt mal riskiert.
Na, okay, also
damit ich nicht so wie im Gegensatz zu Mario, der versucht hat, die Grenzen der Physik zu überwinden letztes Mal, habe ich es hier direkt festgeklebt.
Das ist schon professioneller. Ja, wo wir ja gerade dabei sind, was spielt ihr gerade, wenn man das so als Rubrik hier nehmen kann? Ich habe ja wieder ein bisschen angetestet, Ingress zu spielen. Ich habe das ja, wie ja die langjährigen Hörer wissen, immer auf dem Androiden gespielt. Und jetzt ist ja die iPhone-Version rausgekommen.
Was für einen Akku schleppst du dann immer mit dir mit?
Ich glaube, so einen 1300er habe ich, aber ich habe jetzt bis jetzt nur so ein bisschen so am Rande angefangen. Das heißt, jetzt gestern waren wir zum Beispiel in Dortmund shoppen mit mehreren, und dann habe ich es halt so ein bisschen durch die Innenstadt benutzt, bis der Akku quasi fast leer war. Also ich bin noch nicht wieder so richtig
in die Galerie eingenommen.
Aber ich habe, wie gesagt, so ein 1300er Anker-Akku, so ein größeres, schweres Ding, was dann im Notfall zum Tragen kommt. Weil den braucht man auf jeden Fall auch auf dem iPhone, das zieht richtig viel.
Ist kaum gerade.
Das funktioniert jetzt auf dem iPhone? Das ist eine offizielle App?
Ja, ist offizielle App, genau. Es gab ja mal so nachgemachte. Oder so. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Es gibt wohl noch so ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel kann man keine neuen Portale selber einreichen. Und vielleicht noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Weiß ich aber noch nicht genau, was das so alles ist. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst mal wieder so ein bisschen angefangen.
Was verbraucht das eigentlich so an Datenvolumen? Ist das eher vernachlässigbar? Oder?
Ich glaube, das ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist nicht so viel. Das zeigt halt immer so eine Map an, wie so ein Google Maps, ne? Und da sind dann ziemlich die Portale. Also ich weiß es nicht, aber so schätzungsweise, weil es ja auch so ein bisschen aus demselben Hause kommt, kannst du es vielleicht vergleichen mit so einem, mit der Google
Map. Und das sind auch Vektorgrafiken dann, wie bei dem neuen Google Maps auch.
Ja. Kann ich euch mal zeigen. Das Schöne ist, auf dem iPad läuft es ja auch. Und auf dem, also es ist natürlich dann ganz spaßig mit dem iPad, ne? Wobei ich damit jetzt noch nicht durch die Stadt gelaufen bin. Aber so zum Angucken.
Bist du da eigentlich mal?
Du siehst ja aus.
Anderen Spielern
sieht ja hier begegnet? Direkt. Um die Ecke ist zum Beispiel das steineiserne Kreuz.
Ja, das texte ich auch jedes Mal, wenn du hier bist, oder?
Das kann man sozusagen von der Haustür aus, hier kann man das sogar hacken. So super.
Hast du gemacht? Hm? Ach, sehr gut.
Toll, ne? Also, Thorsten, wäre auch was für dich. Direkt, du brauchst noch nicht mal die Wohnung zu verlassen. Super, aber für das nächste, dann dir ist schon einer nicht eingenommen, das wäre auch noch was für dich. Abi 2006 hier um die Ecke. Toll.
Ja.
Jetzt weiß auch jeder, wo du wohnst. Wo ich das in zwei Koordinaten eingekreist habe.
Tja, muss man mich jetzt triangulieren und dann weiß man, wo ich wohne.
Ja.
Verdammt. Weiß Mario, man aber auch, indem man einfach im Impressum auf
Blog.fm guckt. Also. Stimmt, auch wieder. So ganz so geheim ist es nicht.
Bist du schon mal anderen Leuten begegnet, die das gespielt haben, als du draußen unterwegs warst?
Bin ich schon mal. Also so zufällig jetzt halt, wo man sich dann so kurz unterhalten hat. Ich habe aber auch schon mehrfach, also einmal habe ich ja an so einem großen Event teilgenommen in Düsseldorf. So ein organisiertes Event, wo quasi dann an einem Tag die zwei Fraktionen gegeneinander antreten und da immer für so eine Viertelstunde ein bestimmtes Gebiet dann eingenommen werden muss und in dieser Viertelstunde wird dann auch gezählt und am Schluss gibt es dann einen Gewinner. War auch super lange vorbereitet und ganz toll gemacht. Also vorbereitet von im Prinzip der Community, die sich dann überlegt hat, wie machen sie das, wer tritt wo auf. Dann gab es im Prinzip noch sowas zu dechiffrieren, welche, wann ist genau die Uhrzeit, wann das gezählt wird und so weiter. Das war also mit Kommunikation so ganz super gemacht. Und ich bin ja auch schon ein paar Mal mit so einer Gruppe von Leuten, regionalen Leuten sozusagen, das kommt ja so ein bisschen aus dieser Android-Welt, deswegen wird da viel Google Plus genutzt, wo sich eben auch so Communities verbinden. Und da bin ich auch schon mehrfach mit so vielen durch die Gegend gelaufen, die dann alle Level 8 waren und dann irgendwie viermal hoch und runter die gleiche Strecke gelaufen über eine längere Zeit, um da alles einzunehmen, Platz zu machen, abzufarmen. Das ist ja im Prinzip letztendlich dann so ein Abfarmen, was man dann macht, dass man dann die ganzen Items kriegt. Und das ist natürlich auch ganz lustig. Viele sagen ja so, also deswegen sagte ich das ja so vorhin aus Spaß, das gibt es ja bei vielen Spielen, dass die Leute sagen, so wenn man am Endlevel angelangt ist, dann fängt das Spiel das richtig an. Und für manche ist das wohl auch so, dass die dann halt über die Gemeinschaft oder sonst irgendwie da sich halt so neue Ziele oder einen Spaß daran finden.
Ja, hat also
aber auch bei mir war dann
Komponente das Spiel.
Ja, genau. Und bei mir war aber dann, ich hatte dann aber auch dann irgendwann aufgehört, als ich dann Level 8 war. Jetzt geht's ja weiter, aber das sind jetzt so nicht mehr über Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig sehe, sondern man kann jetzt über so eine Art Achievements weiter im Level steigen. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich heftig. Dafür musst du schon ziemlich viel machen.
Naja, aber dann kommst du wenigstens mal raus im Gegensatz zu so anderen süchtig machenden
Spielen. Ja, das ist ja gerade das ist ja gerade das, was man bei dem Spiel manchmal sagt. Das ist um die Nerds mal auf die Straße zu bringen. Ja, ich weiß noch, als wir in Düsseldorf bei diesem Event da waren, da war da so ein Fotograf, der dazu kam. Und zudem hatte ich das dann auch so gesagt, ja, das Spiel ist ja so schön, wenn man die Nerds auch mal auf die Straße kommt. Da meinte er so, ja, ich wollte es ja jetzt so nicht direkt so sagen, aber genauso erscheint mir das auch. Ne?
Die Gestalten, die jetzt heute hier rumlaufen.
Ganz genau.
Aber außer Ingress spielst du jetzt gerade nichts.
Nee.
Bastian spielt bestimmt was.
Einiges. Derzeit Hearthstone, World of Warcraft, Far Cry 3 und Ni No Kuni. Und in der Zwischenzeit, zuletzt habe ich noch Wolfenstein The New Order durchgespielt.
Durchgespielt hast du es?
Und Wolfenstein, ist das eine Empfehlung, das zu kaufen?
Auf jeden Fall.
Uneingeschränkt, ja, auf jeden
Fall. Jawohl, bei dir kam aber am Anfang total Begeisterung mich, über Thorsten und nachher hast du so ein bisschen, für naja, gesagt.
Beste Story seit Half-Life 2. Beziehungsweise nicht beste Story, sondern bestes
Storytelling
seit.
Okay. Ja. Das Problem ist, jetzt kommen ja bald so viele gute Spiele raus.
Aber Wolfenstein
muss man noch haben vorher.
Ich bin ja beim Endgegner festgehangen.
Ich habe da 6-7 Tries gemacht, bis mir dann aufgefallen ist, Moment, da war doch hinten noch so ein großer Schrank mit jede Menge Munition und Waffen und allem möglichen drin.
Wo hinten?
Man ist ja in so einem, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber man ist in einem Raum, beziehungsweise auf einer großen Fläche.
Okay, also noch bevor du zum Boss gehst, ist
bevor
noch
mal, okay. Bevor ich runtergehüpft bin,
ja,
ist mir eingefallen, dass da hinten ja eine Glasscheibe war und dahinter ein Zaun und dahinter ein großer Schrank mit allen möglichen Waffen und Rüstungen und Leben und hast du nicht gesehen. Und das alles eingesammelt und dann, ich glaube, 20 Raketen drauf verschossen und.
Du hattest dann 20 Raketen dabei. Mhm. Okay, gut. Also ich habe 8, immer wenn ich so einsammle oben und die reichen halt natürlich nicht.
Und unten sammelt man ja auch nochmal einige Sachen, also die 20 auch nicht reicht, aber die. Okay. Die danach ging es dann eigentlich relativ flüssig. Ich bin halt vorher immer nur mit der Laserwaffe runter und hatte dann. Unten findet man ja 3 Waffen und die haben nie ausgereicht.
Naja, also ich habe da echt Probleme.
Und dann ist mir eingefallen, Moment, da war doch noch oben dieser Schrank da hinten.
Da muss man ja mal zeigen, wo der Schrank ist.
Und da habe ich dann alles eingesammelt, was da drin war und dann im nächsten Trailager.
Okay, also ich fand den Endboss echt richtig hart. Weil ich auch, du hast 130 Leben, hast du gesagt irgendwie, ne? Mhm. Ich habe 100.
Ja, und dann, also da bin ich dann mit... Dann hast du ja bisher hast ja einen Overkill, also du hüpfst dann damit 200 irgendwas runter oder so, weil du ja absolut oben bist.
Ja, aber wie gesagt, Storytelling, wie Bastian auch sagt, das ist echt super genial. Du willst einfach auch wissen, wie es weitergeht. Und wenn ein Shooter das schafft, finde ich, oder generell, wenn eine Story so das schafft, ist ja bei The Last of Us genauso gewesen und so. Einfach, das Gameplay ist vielleicht manchmal ein bisschen cheesy und du hast eigentlich, es gibt natürlich da immer irgendwelche Plus- und Minuspunkte so, ne? Und da finde ich zum Beispiel, ein Minuspunkt ist einfach die KI, wenn du dich bückst und die Leute einfach mit dem Messer abmesserst und also die Gegner sind unheimlich stark, aber so wie du einmal Messer drauf schmeißt, sind sie tot. Und wenn sie dich mit einem Knüppel angreifen, dann kommt immer einer nach dem anderen und du brauchst nur einmal rechten Daumenbutton runterdrücken und der ist tot. Und also da ist es dann total einfach und in der nächsten Szene kriegst du dann eine Kugel in den Kopf und bist tot. Das ist so ein bisschen nicht ganz eindeutig, wie schwierig das Spiel jetzt ist oder so. Aber auf jeden Fall, ja. Und Ni No Kuni, das war nochmal was?
Eine Mischung aus alten Japan-Serien, Final Fantasy und Pokémon.
Das spielst du auf?
PlayStation 3. Okay. Das gibt's nur auf PlayStation 3. Und das habe ich mir irgendwann mal in so einem Summer Sale oder sowas für 8 Euro gekauft. Und ist unheimlich toll erzählt. Super geiles Spiel. Und es geht halt um einen Jungen, dessen Mutter stirbt. Und die hat ihm irgendwann mal so ein Stofftier geschenkt. Und dann weint er halt und ist 3 Tage traurig, als seine Mutter stirbt. Und dann fallen halt die Tropfen von Bär, der weint, fallen halt auf dieses Stofftier drauf, damit wieder zum Leben erweckt, weil es eigentlich eine Fee aus einer ganz anderen Welt ist. Und erzählt ihm dann, dass jede Person in seiner Welt eine Seelenverbindung hat zu einer Person in unserer Welt und dass es sein könnte, dass wenn sie es schaffen, die Seelenverwandte von seiner Mutter dort zu finden, dass sie seine Mutter vielleicht wieder zurück zum Leben erwecken können. Und aber dann richtig, richtig geil erzählt. Besonders, weil halt dieses Viech, was du dabei hast, also dieses Stofftier.
Ist das das, was da gerade auf, ach so, nicht auf dem Bildschirm ist?
Dieses Stofftier, was du dabei hast, ist, hat so einen irischen, schottischen Akzent. Also es ist, genau. Das ist im, also dieses Viech da unten hat so einen irischen, schottischen Akzent und haut die ganze Zeit, das kloppt Sprüche raus. Unfassbar. Und die Übersetzung unten im Deutschen klingt, als wäre das halt so irgend so ein Schichtarbeiter aus dem Ruhrpott. Also wirklich richtig, richtig geil, wie dieses kleine Viech für Sprüche bringt mit so eine, du verdammte Heulsoße, nur weil deine Mutter hier tot umgekippt ist, heulst du jetzt 3 Tage oder was? Und wirklich, der bringt die absolut krassesten Sprüche. Und ist schon wirklich.
Vom Artstyle her gefällt mir das sehr gut. Mhm. Es sieht komplett aus wie so ein Japano-Comic.
Genau, halt, das meinte ich ja.
Und also wirklich aber auch das komplett so umgesetzte Spiel. Also sieht sehr nett aus. Und also Sprachausgabe in Englisch. Und
Sprachausgabe in Englisch, Untertitel in Deutsch.
Und voll vertont.
Nee, ich sag mal, die wichtigsten Szenen sind vertont und ansonsten ist es mit einfach nur wie bei Final Fantasy oder so mit Textanblendung.
Okay.
Aber auch, es hat so ein bisschen Zelda-Elemente noch mit drin und so. Und wie gesagt, Pokémon, weil man sammelt sogenannte Familiare. Das sieht man jetzt auch gerade in dem Bild oben links. Okay. Da hast du Gesundheit. Da, genau. Da hast du halt, du lässt dann halt Familiar für dich kämpfen. Und kannst ihm halt so ein paar Grundbefehle geben, was er tun soll. Und kannst aber auch selber kämpfen, wenn du willst.
Okay.
Und du sammelst halt immer mehrere Familiare, die du dann, die spezielle Fähigkeiten haben. Der eine
also hört sich auf jeden Fall sehr komplex an, das Spiel auch.
Es ist auch, also ich habe es, weil ich vorher einige Tests gelesen habe, auf leicht gestellt. Es gibt nur leicht oder, nee, es gibt nur normal oder schwer oder leicht oder normal. Also es gibt zwei Schwierigkeiten.
Ich das noch erleben darf.
Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade.
Auf leicht anfängst,
und meine Güte. Die Tests haben auch gesagt, dass schon auf leicht es nachher echt schwer wird. Und das merke ich selbst jetzt schon, dass du da schon, aufpassen muss. Und ich bin jetzt, was weiß ich, gerade mal 4 Stunden gespielt oder so. Also ich bin jetzt noch nicht richtig tief drin. Und, also es ist schon, es wird auch richtig hart. Also das ist,
okay. Aber nur PlayStation 3 wirklich? Kein
ist rein PlayStation, da gibt es für nichts anderes.
Okay, ja, mal gucken. Ja, und ich habe viele meiner, also ich habe ja Urlaub gehabt und habe dann relativ viel gespielt. Und habe vor allen Dingen auch viele Spiele, die ich da schon länger im Regal stehen hatte, auch mal jetzt herausgekramt. Da wäre zum einen, also Wolfenstein habe ich ja auch immer noch, immer mal wieder den Endgegner versucht, aber so nach 3 Tries jedes Mal, also ich kann, habe ich für keine Lust mehr und dann weiß ich erstmal wieder aus. Ja, ja, weiß ich jetzt ja, wie es geht, vielleicht. Dann habe ich endlich Mario 3D World mal etwas länger mit meiner Freundin gespielt immer. Auch super gut, aber die Schwäche mit den Perspektiven, die bleibt bis zum Ende bestehen irgendwie. Also man springt auch immer mal wieder an irgendeiner Stelle runter, weil man es nicht richtig gesehen hat. Das nervt tierisch, aber ansonsten ist das Spiel halt so lustig und so schön gemacht und so. Also auch richtig gut, macht richtig Spaß zusammen. Vor allen Dingen auch die Bosse sind ein bisschen leicht bisher gewesen im Vergleich zu den normalen Mario Bros. Spielen. Aber echt sehr, sehr gut. Dann ja gut, Mario Kart so ein bisschen auch mit meiner Freundin zusammen. Und ich habe South Park Stick of Truth auch endlich jetzt mal angefangen durchzuspielen und bin da auch sehr, sehr weit, glaube ich. Also ich bin zwar immer noch nicht ganz durch, aber ich war schon in Kanada und bin jetzt, glaube ich, im letzten Kampf. Also Kanada ist einfach nur so, kann man erzählen, ohne zu spoilern. Ich habe halt wirklich geschrien vor Lachen. Man hat es, glaube ich, auch vorher in den Tests gesehen gehabt, weil das ist halt plötzlich so 8-Bit-Grafik und
das ist, ich habe auch gesehen.
Und aber ich habe halt nicht mehr damit, ich habe halt auch nachts irgendwie dann jetzt in der Woche, wo ich wieder im Hotel war, halt gespielt gehabt, auch mal bis spät abends dann irgendwie, weil es mich halt so gefesselt hat und war ich halt schon so ein bisschen müde und dann, ja, okay, dann musst du halt nach Norden und dann wieder nach Norden und dann gehst du nochmal nach Norden und dann bist du in Kanada und dann gehst du halt und wirklich so Kreuzung, Norden, 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 Norden und plötzlich die irgendwie schon so komische, cheesy, also es war die Kanada-Hymne, aber halt so in 8-Bit in so 8-Bit Soundqualität auch schon und dann halt die Grafik, also so unglaublich gut, aber und dann auch so liebevoll gemacht, weil dann gehst du halt trotzdem irgendwo, willst irgendwie beim Händler was kaufen und hast plötzlich $0, weil du hast natürlich nur amerikanische Dollar oder amerikanische Goldstücke und brauchst aber kanadische. Und dann kannst du halt zu so einer Bank, kannst du dir erstmal Geld wechseln und dann kannst du dir da auch was kaufen. Also so genial gemacht. Also ich habe mich echt totgelacht. Und ja, die Kämpfe, wie Mario, glaube ich, auch mal sagte, die sind halt auf Dauer schon nicht ganz so spannend. Und nachher ist halt auch so, dass eigentlich relativ schnell den Kampf entschieden hast, wenn du am Anfang welche Potions nimmst. Und wenn du aber nicht schnell genug den Down hast und einmal so einen angeekelt Buff kriegst oder sowas oder Debuff kriegst, dann hast du halt Probleme, den überhaupt noch zu schaffen, den Kampf. Also meistens musst du einfach echt immer nach Schema F, dumm, 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 auch gegen Bosse ist das dann auch kein Problem. Und auch da so genial, weil du kannst ja so, kriegst so Sachen, die du dann an Waffen anbringen kannst und sowas. Und es lohnt sich halt immer einfach mal zu lesen, was man denn da genau hat. Weil da gibt es dann zum Beispiel das Büschel rote Schamhaare, was dann halt als Bonuseffekt +2 Ekelschaden macht. So. Und die ganzen grauen Dinger, die man halt einsammelt, ne, und dann muss man auch immer gucken, wo hat man die denn gerade eingesammelt. Weil in der Abtreibungsklinik findet man zum Beispiel sehr oft das kaputte Kondom. Ne, und so Sachen halt, das ist so witzig gemacht, einfach alles durchweg. Und also man muss da einfach auch viel auf das Drumherum achten, dann ist das Spiel wirklich gut und dann macht es wirklich Spaß. Gameplay-technisch ist es natürlich grenzwertig so ein bisschen, weil es ist immer das Gleiche und nicht wirklich fordernd. Aber ja, das werde ich jetzt die nächste Woche dann auf jeden Fall auch mal ganz durchhaben. Und dann muss ich noch mal gucken, was als nächstes ansteht. Ich glaube, das war es soweit. Ist Michael eigentlich noch da?
Natürlich. Ich höre ganz dran zu.
Warum hörst du dich eigentlich heute so ein bisschen besser an als letztes Mal?
Tja, vielleicht hast du diesmal die richtigen Audioeinstellungen gewählt.
War schon so ein bisschen fail, ne? Weil wir haben halt, also wir hatten uns halt gewundert, dass sich das Mumble so ein bisschen schlecht anhörte, dafür, dass Mumble ja eigentlich so gut klingen soll. Und haben halt an unseren Audioeinstellungen rumgedreht und haben die Bitrate hochgestellt und so. Und es wurde nicht besser. Und irgendwann hatte Michael aber diese Nachricht gesehen, dass der Server nur 30 Kilobit oder 300 Kilobit?
32 Kilobit oder irgendwie sowas.
Nur 32 Kilobit Bandbreite hätte. Genau. Aber der steht doch schön an 100 Mbit angeschlossen, kann doch nicht sein. Und da gab es dann eine INI-Datei, da stand dann drin Max Bandwidth gleich 32 mit ein paar Nullen dahinter. War ein bisschen Fail. Und dann hat man das mal auf 100 Mbit hochgestellt und siehe da, es klingt plötzlich besser.
Ja, da sind jetzt die Maximaleinstellungen, die so möglich sind, auch kein Problem mehr. Ich glaube, jetzt sind wir aber 96 Kilobit oder so verbunden.
Genau, du, ich habe unseres ein bisschen runtergestellt, weil das ja sonst hier so plötzlich rumgespackt hatte.
Naja, wichtig ist ja, dass meine Spur auch in Reaper reingeht.
Ja, und das Ganze geht ja über das tolle Jack. Und jetzt haben wir ja auch den Livestream. Zwischendurch hatten wir auch mal echt ein paar Hörer gehabt sogar, aber die haben sich dann irgendwann wieder verabschiedet. jetzt hat aber wieder einer reingeklickt. Also es ist ganz witzig, ich sehe immer die Live-Statistik. Ja, genau. Nicht abstellen, bitte. das machen wir über eine Software und die hat einfach so einen geilen Namen. Deswegen müssen wir sie kurz erwähnen. Die Software heißt BUTT.
BUTT?
B-U-T-T.
Okay. Ja.
Und sie sieht so aus, wie sie heißt.
Aber funktioniert. Ne, also,
das ist das Wichtige.
Die sieht man jetzt hier, es ist wirklich das Hässlichste, was ich je an Software gesehen habe.
Okay, 2 Stunden, 11 Minuten sind wir schon dabei, aber das ist jetzt mit Pri quasi, ne?
Ja, ja, genau. 2,8 so, ist die echte Zeit. Ja, können auch mal gleich zum Ende kommen.
Mhm. Ja, wir können ja noch einmal kurz hier durch die Themenliste durchgehen.
Ja, eine Sache noch, weil das ist jetzt gerade nämlich doch sehr aktuell, deswegen das noch gerade kurz erwähnt. Also es gibt ja diese App, die ich ganz gerne zum Zeichnen auf dem iPad verwende und die heißt Paper.
Ja, die habe ich auch. Kann man damit was Tolles machen?
So, ich bringe das mal eben wieder auf den Schirm. Wohnzimmer. So. Ja, die App namens Paper. Und was da ja immer noch fehlt, ist halt so ein, ja, so kannst du mit den Fingern malen.
Ja.
Und was natürlich bei Paper Sinn macht, ist, dass man noch einen Pencil dazu hätte. Und den gibt es ja auch von der gleichen Firma, die auch die Paper-App macht. Gibt es in Amerika auch schon recht lange zu bestellen, aber es gab lange Zeit in Deutschland nur zu total überteuerten Preisen auf Amazon das Ding. Und man konnte sich aber auf der Seite von denen registrieren als internationaler Customer, dass man es haben möchte. Und jetzt habe ich vor kurzem die E-Mail bekommen, dass sie jetzt auf Amazon gelistet sind und es auch bald einen Rabatt gäbe für die Leute, die sich da schon so lange auf der Mailingliste eingetragen haben quasi. Und diesen Rabattgutschein in Höhe von 10 Euro habe ich jetzt letzte Woche bekommen und habe dann natürlich mir direkt auch den Paper bestellt. Wie läuft das denn mit dem Rabatt? Das ist einfach ein... Genau, und ich habe einfach einen Code eingegeben. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch mit allem anderen funktioniert hätte. Ich habe es nicht probiert. Also, wer weiß. Jedenfalls habe ich mir auch das Luxusmodell gegönnt mit Walnussholz außenrum. Das Besondere eben hier ist, es ist ja wie ein Stylus. Hat allerdings auch eine Batterie. Das heißt, er muss geladen werden. Wie lädt man ihn? Man kann einfach die Spitze abziehen. Und dann hast du halt hier so einen, den Akku eigentlich rausgezogen, den du dann einfach per USB in eine USB-Buchse steckst. Mhm. Und dann wird halt erstmal geladen. Dann knallt sie wieder rein und kannst dann quasi loslegen. So. Allerdings, damit er funktioniert, musst du noch einmal kurz, da links unten in der Ecke ist halt der Punkt, wo du einfach mit dem Stift drauf gehst. Mhm. Und was er dann macht, er pairt ihn per Bluetooth LE. Weil ich musste den auch nie irgendwo einrichten. Ich habe wirklich einfach nur einmal da drauf gehalten und dann war er per Bluetooth gepairt. In dem Moment, wo du das machst, schaltet er alle Premium-Funktionen in der App frei. Das heißt, du kannst ja vorher...
Du hast ja die ganzen Stifte dann alle?
Genau.
Alle Farben und
genau, so weiter? Also die Farben hatte ich eh schon gekauft vorher, aber du hast halt jetzt...
Ich habe mal nur so ein paar gekauft oder so ein Stift oder irgendwas.
Ich habe auch vorher irgendwie... Irgendwas hatte ich gekauft, jetzt hast du auf jeden Fall alles. Das heißt eben auch in dem Preis vom Stift wertest du noch die App eben auf alles auf, was dann irgendwie sie hat. Und eben, ne, damit kannst du jetzt halt malen, wie mit jedem anderen Stylus auch. Also funktioniert jetzt nicht viel besser als ein anderer. Also ich habe von Wacom ja auch so einen, der funktioniert eigentlich genauso gut. Besonderheit hierbei ist ja einfach noch wieder, du drehst ihn um und hast dann quasi ein Radiergummi.
Das ist ja cool.
Und eben auch, wenn du einen Stift verbunden hast, weil was kann ja auch mal passieren, du kannst ja auch mal einfach aufs Blatt kommen. Ne?
So. Ja.
Passiert ja auch, aber er malt dann nicht. Also er malt wirklich nur mit der Stifte des Stiftes, aber wenn ich hier mit meinem Finger irgendwie drankomme, malt er nicht. Was er aber macht, ist, er verwischt dann.
Ach so.
Was ja aber auch schon mal gewollt sein kann, nämlich wenn ich jetzt mit einem Blatt Papier quasi was malen würde und wischt dann drüber, dann würde es ja auch verwischen. Mhm. So kannst du, wenn du jetzt wirklich so zeichnest damit, kann das natürlich auch ein Effekt sein, den du quasi haben möchtest, dass du jetzt hier was gemalt hast und dann machst du es ein bisschen unscharf.
Darf ich mal ausprobieren? Hast du denn mal was gemalt?
Natürlich nicht. Aber Vorsicht, das Kabel ist jetzt gerade nicht so lang. Warte mal, jetzt so ein bisschen Saft hat er ja wieder.
Und was kostet der Spaß?
Ja, der Stift fängt bei, ach, ich guck mal eben. Ich glaube, die Basisversion kostet 54 Euro. Und die Premium-Version noch mal ein bisschen mehr. Pencil 53.
Der Unterschied ist aber das Material des Stiftes, oder?
Genau, also die Basisversion kostet halt 59,71 bei Amazon im Moment und die Premium-Version 74,90. Also schon ein stolzer Preis.
Fühlt sich irgendwie so...
Liegt so in der ähnlichen Kategorie wie den Stift, den ich mir mal gekauft habe.
Diesen, noch nochmal, wie viel kostet der?
74,90.
Okay. So ein bisschen ungewohnt, weil der so leicht
einen 10er günstiger bekommen.
Ich habe einen 10er günstiger bekommen, genau. Ja, ein Kritikpunkt, den bei Amazon viele haben, dass sie den wohl relativ schnell durchgeschrieben hatten.
Durchgeschrieben, das heißt hier dieses Gummiding ist...
Die Spitze nutzt sich halt ab. Es ist auch eine Ersatzspitze dabei und ein Ersatzradiergummi hinten. Und weil das ist ja klar, du rubbelst ja quasi über das iPad drüber und dadurch leidet halt das Material. Und da ist halt eben dann ist so, dass du dem wohl relativ schnell runtergeschrieben hast. Das weiß ich aber jetzt noch nicht. Also man muss dann halt vielleicht aufpassen, dass man einfach nicht so fest aufdrückt oder so. Ist ja auch nicht nötig, weil.
Ist ja eigentlich schade, dass du keine richtige Anwendung dafür hast, oder?
Ja, ich habe ja schon mal. Wenn ich so Vorträge habe, dann mache ich schon mal so, dass ich mir entweder vorher die Sachen so skizziere oder wenn ich irgendwie und manchmal habe ich die sogar auch so gelassen gehabt.
Das kommt natürlich richtig gut, ne?
Eine Architekturfolie, das ist ja was anderes, eine Architekturfolie und dann mit so Wasserfarben drüber oder so, kannst du schon witzige Sachen machen.
Was ist denn, wenn die Spitzen durch sind, gibt es sie nachzukaufen? Oder
die gibt es nachzukaufen, genau. Die gibt es nachzukaufen. Okay. Gucken, ob sie die ja auch schon irgendwo verlinken. Also wahrscheinlich.
Bei Amazon sehe ich sie noch nicht.
Ja, du kannst ja mal auf den Shop von denen gehen. Nee, dann siehst du die auch nicht. Ich glaube, irgendeiner, so ein Unterhändler, hatte die aber schon. Wie gesagt, eine Spitze ist auch dabei und ich glaube auch nicht, dass du die wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen jetzt durch hast oder so. Darf ich das direkt mal hier speichern, was du da Schönes gemalt hast, Mario?
Ja, bitte.
Das ist ja wunderschön.
Und dann aber mein Copyright ist drauf, wenn das verkauft.
Ja, ja, klar.
Hier, wenn wir damit durch sind, ich habe hier noch eine Sache stehen, die du wahrscheinlich eingetragen hast, Thorsten, die mich noch interessieren würde. Die Fernbedienung und Apple TV. Du hast ja mal davon berichtet, dass du deine eine oder deine mehrfache Fernbedienung suchst.
Ach so, ja.
Hast du jetzt eine Lösung gefunden?
Ja, Profi-Tipp quasi. Warum ist jetzt da, habe ich jetzt den Fernseher ausgemacht? Also, wir alle kennen ja das Problem, dass wir die Fernbedienung vom Apple TV verlieren. Also, glaube ich zumindest. Nee? Also, kennt ihr die nicht?
Ich suche die manchmal.
Aber oder man sucht sie zumindest manchmal.
Gut verpackt im Schrank.
Das ist natürlich das Beste. Also,
wieso das denn? Benutzt du die nicht?
Ich benutze dafür meine Logitech Harmony.
Ach so, okay.
Ja, und ähnliche in die ähnliche Richtung geht das jetzt auch, was ich hier... Ich bin jetzt gerade wieder irgendwie... Kann sich nur um Stunden handeln. Also es gibt ja zum einen die Möglichkeit, diese Remote-App zu nehmen. Diese Remote-App, die ist ja schon an sich... Ach so, ich bin noch hier verbunden gewesen, deswegen. So, drin. Also es gibt zum einen die Remote-App. Mit der Remote-App kann man das wunderbar ja steuern. Aber es hat jetzt ja auch nicht jeder ein iPhone oder iPad immer im Wohnzimmer rumliegen, um das zu verwenden. Und da gibt es im Apple TV die Möglichkeit einfach, also eine Harmony oder eine lernbare Fernbedienung funktioniert ja so rum, dass du deine Originalfernbedienung an, also die, du trainierst diese neue Fernbedienung quasi, dass sie die gleichen Signale sendet wie eben die alte. Und im Apple TV gibt es aber eine schöne Möglichkeit, dass du einfach unter Einstellungen allgemein gehst. Da gehst du dann auf Fernbedienungen. Und da kannst du eine weitere Fernbedienung anlernen. Mach ich jetzt mal. Na, dann sagst du hier Start und dann sagt er, okay, jetzt drück mal die Tasten, die du dafür haben willst. Also für hoch drücke ich jetzt die. Achso, das ist kein... Das ist per Bluetooth. Jetzt irgendeine doofe Fernbedienung hier. Das ist die falsche. Nach oben will ich damit gehen.
Aber die diese Fernbedienung... Dann brauchst du ja eine eigene Fernbedienung dafür. Oder du musst halt
also
Tasten
zum,
finden,
die
du
zufällig über hast. Zum einen hat man immer Tasten, die man über hat. Also ich habe jetzt hier meine Denon-Fernbedienung genommen. Die hat halt einfach die Tasten, die sind nur dann mit Funktion, wenn ich vorher ins Menü gehe. Hoch, runter, Enter.
Stimmt.
Das heißt, wenn ich kein Menü habe, dann habe ich die. Oder es gibt ja auch schon mal immer Fernbedienungen, die du umstellen kannst. Also einfach so bei den Samsung-Fernbedienungen ist das zum Beispiel, da kannst du oben dann auf Cablebox klicken. Aber da müsstest du normalerweise so einen Code in der Fernbedienung eingeben, was jetzt dann da passieren soll. Und da kannst du es eben dann umgekehrt machen. Also du kannst einfach jede beliebige Infrarot-Fernbedienung dann quasi da antrainieren. Einfach die vier Richtungstasten, Select und Menü. Ja, mach ich jetzt hier nicht, weil sonst habe ich die ja nachher drin. Muss ich jetzt einmal durchziehen hier. Ja, jetzt hat sich zum Beispiel gerade schon gerecht, dass ich jetzt eine Taste genommen habe, die eigentlich schon eine Funktion hat. Und dann hast du die halt eben da drin. Dann gibst du dem Ding noch einen Namen und bist dann fertig damit. Okay. Und was aber auch noch ganz cool ist, die Apple-Fernbedienung ist ja sehr eingeschränkt. Die hat ja wirklich nur diese vier Richtungstasten und Menü und. Und wenn man jetzt aber eine eigene Fernbedienung trainiert hat, dann kann man die auch noch weiter konfigurieren, nämlich indem man auch die Wiedergabetasten noch alle einzeln haben kann, nämlich also hier Pause, Stopp, Vorspulen, Zurückspulen, ganzes Lied skippen oder zurückgehen oder halt eben so ans Ende des Liedes springen und so. Dann hat man eben nochmal quasi auch nicht nur die 6 Tasten, die man trainieren kann, sondern nochmal deutlich mehr. Und da ist jetzt halt eben, ich habe es bei mir so gemacht, ich habe einfach die Denon-Fernbedienung genommen und die ist sowieso, der Receiver ist meistens aus, dann passiert sowieso nichts. Wenn der Receiver an ist und der Deckel ist von dem Schrank zu, dann passiert auch nichts. Und ansonsten haben die Tasten eh auch nur eine Funktion, wenn ich vorher ins Menü gegangen bin.
Oder aber Stopp und Play und so weiter.
Habe ich jetzt nicht belegt. Ach so. Aber die hätten eigentlich auch keine Funktion.
Also, ja, das ist immer eine Lösung. Besser, als wenn ihr ein neues Apple TV gekauft hättest, ne?
Genau, und vor allen Dingen, die kann ich halt nicht mehr verlieren, weil die habe ich halt eh immer hier liegen. Das ist halt so. Groß
zum Verlieren.
Ja, genau. Einfach nur für die Zukunft habe ich jetzt für Notfälle immer eine Fernbedienung. Hm. Kleiner Tipp, dass das geht, den habe ich vom Marc bekommen. Wusste ich nämlich auch nicht.
Marc von?
Von WiiUX.de.
Ach so, der Marc.
Der Marc. Ja, dann. Will der Michael noch irgendwas sagen? Der hat so lange nichts gesagt. Wer schreibt uns? Hört er uns?
Nee, dazu nicht.
Doch, er hört uns noch.
Doch, doch. Ich höre euch.
Hast du was geschrieben? Nein. Das hat dir gerade gepiept.
Nein.
Gut, dann warst du es nicht.
Ach so.
Dann würde ich sagen, lasse ich jetzt Bastian kurz meinen Wolfenstein durchspielen, damit ich wieder einen Erfolg bekomme. Und bedanke mich bei den 2, 3 Live-Hörern nochmal an dieser Stelle oder 4, 5, die es mal zwischendurch waren, die leider nicht die ganze Zeit dran geblieben sind, aber.
Ja, unverständlich.
Ja, ne?
Aber wer bis hierhin nur zugehört hat, der kennt vielleicht den Grund.
Genau. Masochist oder so, man weiß es nicht. Und ja, und ich bedanke mich natürlich bei Michael, ja, der fernmündlich wieder dabei war. Jetzt hat er doch was geschrieben.
Ja, gehabt. Gerne.
Und bei Mario.
Ich finde es auch interessant, dass wir, trotzdem wir das erste Mal jetzt live sind, schon ein paar Hörer überhaupt hatten. Also, dass da doch schon einige auch reingeklickt haben.
Ja, kann ja sein, dass es durch die Hörsuppe gekommen ist jetzt auch. Oder vielleicht gibt es ja auch welche, die sich darauf gefreut haben. Einer.
Schauen wir mal. Naja, aber um meine Dankesrede hier noch abzuschließen, natürlich auch vielen Dank an Bastian. Und wir hören uns dann.
Ein Festessen.
Ja, und apropos Essen, es gibt noch Eis, ne? Also ihr seid ja bis jetzt nicht drauf zurückgekommen. Ist jetzt die Frage, wie ist denn dein Zyklus da? Weil du. Wir sind in meinem Zyklus. Sind wir in deinem Zyklus drin jetzt quasi? Okay.
Ja.
Gut, dann in 2 Wochen und vielleicht dann mit wieder Michael? Man weiß es nicht.
Mal schauen.
Aha. Okay. Na gut. So.
Tschö.
Adios.
Ciao. Ho, ho, ho!